kurzer Disclaimer vorweg, wir haben es mit dem Off-Topic-Segment heute ein kleines bisschen übertrieben. Also wer wirklich nur für den Kyrie Irving Isaiah Thomas Trade hier ist, sollte so ab Minute 19 wieder einschalten. Aber ich glaube, es lohnt sich auch für alle, wenn ihr dabei bleibt. Viel Spaß.
Are you going to leave us like LeBron left us?
It's a great question. No, I won't leave. I'm not leaving. How can I leave you guys?
Manchmal sagt man einfach Sachen und dann läuft's doch ganz anders. Wir kennen das Problem, Kyrie. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist Dirk Funk, wie immer mit in der Leitung ist natürlich auch mein treuer Kollege Arne Thegen. Natürlich wird es sich heute in dieser Episode vor allen Dingen um diese wirklich spektakulären News um den Kyrie Irving Trade drehen. Wir haben ja mit vielem gerechnet, vor allen Dingen, dass er getradet wurde. Darüber haben wir ja berichtet. Aber letztendlich, dass dann dieser Curveball von Danny Ainge kommt, so kann man es glaube ich nennen, da hat dann doch glaube ich der wenigstens damit gerechnet. Aber dazu später mehr. Erstmal moin und natürlich die Rückfrage, wie geht es dir, mein Lieber?
Ja, moin natürlich auch von mir. Stabiles Intro, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich glaube, das kennt jeder von uns, dass man mal was gesagt hat und kurz danach wahrscheinlich schon dachte, hoppala, das war jetzt irgendwie nicht die beste Idee, sich da so angreifbar zu machen. Von daher, ich nehme es ihm persönlich nicht krumm, du mit Sicherheit auch nicht. Mir geht's ganz gut eigentlich, doch. Also Hamburg hat zum ersten Mal seit, weiß ich nicht, 2011 drei sonnige Tage in Folge gehabt, mehr oder weniger. Sonnig und kalt, aber sonnig. Das ist für mich ja als ja temperaturmäßig, ich liebe die Sonne nicht besonders, beziehungsweise die Temperatur nicht. Ich kann es einfach nicht ab. Von daher ist das für mich das Highlight-Wetter. Die Sonne scheint und es sind irgendwie 18 Grad oder so. Also für mich Weltklasse Sommer. Bin ein bisschen im Uni-Stress. Masterarbeit haben wir, glaube ich, auch schon mal am Rande thematisiert. Ich habe ein Tief. Also ich habe wirklich ein emotionales Tief, ein absolutes Tief. Hab noch ein, zwei andere Gründe, warum ich ein Tief habe. Einer davon liegt bei dir oder bei uns, wie auch immer man es sagen will. Aber das will ich eigentlich jetzt nicht hier am Anfang des Podcasts thematisieren, sonst wird das hier eine absolut triste Episode. So insgesamt geht es mir hervorragend, ganz ehrlich. Ich hoffe dir auch, mein Lieber, du bist zurück aus dem Urlaub, hast noch gar nicht erzählt, wie es war. Die Rückreise war stressig, wenn ich das richtig verstanden habe, aber du musst doch eigentlich voll erholt sein, eine Woche Sonne, Flitterwochen. Also du musst doch auf Wolke 7 bis 8 sein wahrscheinlich, oder?
Ja, das ist ja immer das Problem bei so einer klassischen Reise, ist man nämlich nicht, weil spätestens bei der Rückreise ist jede Entspannung, die man sich irgendwie vorher geholt hat, einfach mal zu 100% weg. Ja, es war eigentlich ganz angenehm, also ganz schön war, also ich war auf Gran Canaria, für alle, die es nicht wissen, Honeymoon Teil 2 war es tatsächlich, nach meiner Hochzeit, Ende Juli war es ja. Und es war alles sehr, sehr schön und wir sind dann auch am Nachmittag erst geflogen, was ganz cool war, weil man hatte nicht morgens irgendwie diesen doofen Stress, dass man aufsteht und dann so, okay, schnell Koffer packen und dann geht's wieder nach Hause. Dann hat man ja eigentlich immer tierisch schlechte Laune. Jeder wird es mit Sicherheit kennen. Wir haben dann noch so einen halben Tag so am Pool verbringen können. Das war eigentlich ganz schön. Waren dementsprechend spät, leider erst in Düsseldorf tatsächlich. Sind nicht nach Köln geflogen, sondern nach Düsseldorf. Und da war dann wirklich eine völlige Katastrophe. Also ich denke mal, jeder hatte schon die eine oder andere Episode am Gepäckband erlebt. Aber diesmal war es wirklich ganz, ganz speziell. Ich glaube, wir standen da so anderthalb Stunden und es war mal wieder so ein sehr, sehr schönes Sozialexperiment, einfach mal zu verfolgen, wie sich die Menschen einfach so entwickeln während der Zeit. Also es wird mal wieder wirklich, Abgründe haben sich damit wieder aufgetan, also das Sozialverhalten mancher Menschen, unglaublich. So klar, ich habe es ja bei mir selber auch ertappt, so am Anfang nimmst du es noch relativ locker, so ja gut, was soll's, wir haben heute nichts mehr vor, nach einer halben Stunde wirst du so langsam nervös, guckst auf die Uhr, checkst irgendwie die Bahn-App, okay, kommen wir überhaupt noch vernünftig zurück nach Köln und dann irgendwann bist du wirklich angepisst, aber so bei mir ist es dann zumindest noch so, dass ich es jetzt nicht auf andere Leute projiziere, aber was da wirklich kam, wie sich dann die Leute auf einmal vors Band drängeln, wirklich, obwohl du deinen Koffer ja definitiv bekommen würdest. Also war ganz, ganz schlimm zu sehen ansonsten. Aber ja, kennst du mit Sicherheit auch, oder?
Kenne ich selbstverständlich auch am Gepäckband, im Bus, beim Einsteigen in die S- oder U-Bahn. Ich glaube, ich habe das sicherlich im Podcast auch schon mal thematisiert und auch auf Twitter, glaube ich, irgendwann mal ein längeres, in Anführungsstrichen, Gespräch, sofern man das bei Twitter so nennen kann, mit einem anderen User gehabt. Das ist einfach eine Vollkatastrophe. Also der Mensch an sich, jetzt mal so völlig pauschalisierend, der sich immer als die Krone der Evolution und das Größte, was die Schöpfung bisher hervorgebracht hat, hält, und es einfach nicht geschissen bekommt, irgendwie die Situation im Bus aufzuklären, wenn die Tür aufgeht und Leute rein und raus müssen, weil sie alle zu blöd sind, weil sie alle meinen, ich muss als Erster da rein, ich stehe schon ewig hier, lass mich durch, ich hab's eilig und wirklich dieses gestresste, kontaktvermeidende, egozentrische, egoistische Scheißgehabe, was Menschen da echt Land auf, Land ab, überall an allen Ecken und Enden immer wieder raushauen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also ich verstehe es einfach nicht, warum man nicht einfach ein bisschen entspannter durchs Leben gehen kann. Viele schaffen es, ausreichend viele schaffen es nicht und dann denke ich jedes Mal wieder, ob es jetzt, ja, wie du sagst, im Gepäckband ist oder im Metronom, wenn du mit dem Zug unterwegs bist. Ich habe da ein bisschen resigniert mittlerweile. Ich glaube, es kommt noch was nach uns Menschen. Ich weiß noch nicht was, aber ich glaube, es kommt noch, evolutionär wird es einen weiteren Schritt geben und ich setze meine Aktien auf etwas Alf-ähnliches. Also ich glaube, es wird ein kleines, behaartes Wesen sein, was einfach nett ist. Vielleicht ein bisschen chaotisch, aber nett.
Ich glaube, die Hummer werden sich irgendwann durchsetzen und dann irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen telepathiemäßig irgendwas entwickeln, womit sie uns völlig fertig machen werden und sich dann dafür rächen werden, dass mit die edelsten Tiere da wirklich immer elendig im Kochtopf bei lebendigem Leibe. Und auch die spüren was übrigens an alle Hummerfreunde unter euch. Also das ist wirklich ein absolutes Unding. Also ich setze auf die Hummer und hoffe vor allen Dingen noch drauf. Hummer ist ein gutes Stichwort, weil so hat mich Sarah auch das ein oder andere Mal genannt während des Urlaubs, weil ich wunderschön rotbraun geworden bin.
Das muss man sagen. Mann, das Thema hatten wir schon.
Also ich wirklich habe mich eigentlich
doch einfach mal ein.
Ich hab mich eingecremt. Nein,
Sarah kann nicht. Ja, was wieder mit deiner 7er Lichtschutzfaktor 7,5 Sonnencreme.
Nein.
Einmal morgens, dann 9 Stunden in der Sonne und dann ein bisschen Öl, damit du irgendwie noch ein bisschen schleimiger aussiehst. Also wirklich, das zählt nicht als Eincreme.
Es war das 20er Öl. Das gute 20er Sonnenöl. Das ist schon wirklich
schlecht. Dann
ich hab mich mehrmals
empfehle ich dir. Ich empfehle dir einfach nochmal nachzugoogeln. Ich kann es dir leider nicht genau erklären, weil ich mich damit auch irgendwann erst, ja, nach vielen Jahren des Nichtwissens ein bisschen beschäftigt habe, was denn wirklich Lichtschutzfaktor 20 bedeutet. Also es ist nicht einfach nur irgendeine Skala, in der man irgendwelche Wertigkeiten draufgemalt hat, sondern es hat tatsächlich irgendeine Funktion, wie lange man dann irgendwie bei bestimmter Sonnenintensität irgendwie in der Sonne bleiben kann. Und man erschrickt sich. Also wenn man sich das mal wirklich so, wie es gedacht ist, sich daran hält, dann verbraucht man, glaube ich, in so einem Urlaub, weiß ich nicht, so 6,5 Eimer Sonnencreme und cremt sich eigentlich so im 9-Minuten-Takt ungefähr ein. Also man muss es schon öfter machen als irgendwie alle 3 Stunden mal, wenn man da in der Sonne brät, aber da bist du einfach unverbesserlich, muss ich dir ankreiden. Das ist echt, das ist dein Flaw, du bist da echt unverbesserlich, ist es so.
Also ich würde mir für meine Leistung wirklich während dieses Urlaubs würde ich mir trotzdem eine 2+ geben. Also viel besser hätte ich es eigentlich nicht machen können. Und ich habe mich auch nie wirklich schlimm verbrannt oder so. Also ich war nicht einmal meiner Meinung nach richtig verbrannt. Ich tendiere eh so ein bisschen dazu. Also ich habe so eh diesen leicht roten Hautton. Das kann man auch in meinem Vater sehen. Der hat auch so ein bisschen diese Indianerhaut. Also das habe ich, glaube ich, so ein kleines bisschen von ihm. Wenn ich braun werde, ist es bei mir tatsächlich nicht so ein Olivbraun oder so ein Gelbbraun, wie viele es haben. Bei mir ist es einfach tatsächlich immer eher so ein Rotbraun. Ich hätte es definitiv besser machen können, aber nicht. Nichtsdestotrotz bin ich zufrieden mit meiner Leistung.
Du und deine Indianerhaut, wirklich Häuptling gespaltene Zunge. Also du bist eigentlich das perfekte Beispiel, warum man Noten nicht sich selber vergibt, sondern das extern auslagert und sich von anderen Außenstehenden benoten lässt.
Ja, dann frage ich kurz
da mal. Da hättest du keine 2+ abgeholt. Ja, bitte.
Was kriege ich für eine Note für meine Bräunungsleistung? Sie gibt mir eine 3, damit kann ich leben.
Zwischen 2+ und 3, ja gut. Und wenn du nicht nach Bräunungsleistung, sondern nach Eincremeleistung gefragt hättest, dann wäre es wahrscheinlich direkt eine 4- gewesen. Aber ich habe
die Umfrage hier gemacht. Nein, das ist schon ganz okay. Aber es ist halt krass. Man schätzt halt wirklich, also man muss ja auch einfach nur mal auf die Landkacke gucken. Ja, nee, also Gran Canaria, es hört sich so spanisch an und es gehört ja auch zu Spanien und das ist ja auch alles super schön. Aber dann guckt man halt mal drauf, es ist halt quasi Afrikasonne. Also das habe ich auch schon gemerkt, war wirklich heftig, war unfassbar heiß, aber war natürlich schön. Also genau das wollten wir auch, perfektes Wetter jeden Tag und das finde ich ja auch, ist für mich auch wieder ein heftiges Mysterium einfach. Also klar, es gibt die wissenschaftliche Erklärung dafür, aber trotzdem, dass es diese Flecken auf der Erde gibt, wo einfach immer die Sonne scheint, also wirklich immer. Ich habe mir sagen lassen, 350 Sonnentage tatsächlich und einfach keine Wolke zu sehen und dann fliegst du halt 5 Kilometer weiter, gehst gerade hoch mit dem Flieger und dann ist alles bewölkt. Also es ist verrückt. Es wird eine Erklärung geben, aber trotzdem ist es für mich immer wieder Wahnsinn.
Ich hab sie nicht. Ich erinnere mich mit Graus an meine damaligen Erdkundestunden, wo dann irgendwie die Aufgaben waren. Hast du ein Blatt Papier bekommen und da ging es irgendwie um den Zenitstand der Sonne und dann wirklich so, du stehst Mitte Dezember in Burkina Faso, es ist 14.10 Uhr, zeichne ein, wo die Sonne dann steht. Und
was?
Ich sitze wirklich vor diesem Zettel und denk nur so, Alter, keine Ahnung, Mann. Dann fangen die Leute an mit Wendekreisen und irgendwie ja diesem berechenbaren Zenitstand der Sonne. Und ich habe dann irgendwie da versucht, irgendein Kunstprojekt draus zu machen. Absolut keinen Schimmer. Also das ist mir bis heute unerklärlich. Für mich bleibt es dabei, die Sonne geht morgens auf und abends unter. Was sie dazwischen macht, ist mir einigermaßen egal. Aber da bin ich irgendwie nicht der richtige Ansprechpartner.
Ich mache dir keinen Vorwurf. Also im Prinzip, um nochmal ein kleines Review zu geben, alles top gelaufen, bis auf eine ganz kleine Sache. Und das ist auch leider so ein bisschen so ein Klassiker und wird uns gleich überleiten zu einer der wirklich wichtigen Fragen des Lebens, was halt leider wieder so ein kleines Problem war. Ich bin krank geworden. Wie es leider so oft ist, man will einfach nur entspannen und ab Tag 3 hat sich dann so ein bisschen die Erkältung durchgekämpft. Es war zum Glück nicht so, dass ich umgehauen wurde und irgendwie ins Bett gefesselt war. Wir sind trotzdem, konnten jedes Mal rausgehen und hatten auch immer schöne Tage. Aber es war einfach trotzdem nervig, dass man ein bisschen gehustet hat, ein bisschen rumgeschnieft hat. Und wer war dran schuld? Die Frau. Natürlich, wie immer, die Frau. Schon beim Hinflug ausgebrütet und da kommen wir zur großen Frage. Ich möchte dich fragen, wie viel Prozent der Menschen wirklich, die in einem Flieger sitzen, ich weiß ja nicht, wie viel das so ist, in so einer klassischen Boeing XY7, da 140, sagen wir mal, wie viel Prozent?
Nee. Da sind mehr drin, glaube ich.
Also, ja, was hat denn egal. So ein Ding? Also ich würde jetzt mal raten wollen, 32 Reihen, A4, also in so einem kleinen, das war ja hier okay. So ein klassischer Dreier.
Wenn es so kleiner ist, ja.
Also das kommt schon hin, so knapp 130, 140 Leute vielleicht. Und ich will dich fragen, und da kommen wir wirklich, ich mache erstmal die Rubrik hier, muss ich schon mal cueen.
Wer ist eigentlich der Vögli? Und warum kriegt der immer einen Shoutout?
Ja, die Frage, wie viel Prozent werden wirklich durch diesen Scheißflug krank? Weil meine Theorie dahinter ist natürlich, ich verstehe es auch gar nicht, alle gehen meistens immer schon leicht bekleidet in den Flieger rein, wenn sie in die Sonne fliegen, immer schön Flipflops, kurze Hose und wenn man halt nur mal in 11.000 Meter Höhe ist, es ist halt nicht warm draußen und dass dann immer noch die Kühlung, die Lüftung an ist und alle Leute sich die aufballern, also da kann man ja nur krank werden, oder?
Ja, ich glaube, das kennen die meisten. Eröffnet für mich aber ein Grundproblem, worüber ich eigentlich erstmal, bevor ich dir die Frage beantworte, da muss man doch mal irgendeine Lösung für finden. Jeder kennt dieses Dilemma, du fliegst im Zweifel aus Deutschland irgendwo hin in den Sommerurlaub, scheißegal wo, aber du weißt, dort wo dein Flieger landet, sind es 32 Grad, dort wo dein Flieger abfliegt, sind es 12 Grad. Also Klassiker, wenn du aus Deutschland irgendwo hin in Sommerurlaub fliegst. Was willst du denn machen, ohne Scheiß? Also was ist denn die richtige Klamottenwahl? Da muss doch mal jemand was erfinden, womit man da oder wie man damit umgehen kann. Wenn du dich kalt anziehst, weil du dich schon freust, dann aus dem Flieger zu steigen und geil, mega warm, Flipflops, kurze Hose, total gut, frierst du A im Flugzeug, wirst krank, keine Ahnung, ist irgendwie alles auch nicht so geil oder musst halt schon in der Kälte dann in Deutschland zum Flughafen eiern. Wenn du dich warm genug anziehst, damit du in Deutschland nicht frierst, kommst du da an, steigst aus dem Flugzeug und kriegst direkt Kreislauf und fällst um, weil dir tierisch heiß ist, du dann immer noch in diesem Flughafen irgendwie auf dein Gepäck warten musst, Taxi fahren zum Hotel oder was auch immer, also bis du dich umziehen kannst, dauert es auch ewig. Also entweder brauchen wir so eine Art Funktionskleidung, diese typischen Clip-on-Hosen, die du dann einfach ja, ein bisschen was abziehen oder anstecken oder wie auch immer. Oder dass wir die Flugzeuge müssen irgendeinen besseren Umziehservice, das wird so rein platztechnisch ein bisschen schwierig, anbieten. Also ich wüsste selber nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich glaube, ich gehe dann immer eher auch mit dem kurze Hose-Move und dann werde ich halt krank oder friere halt oder wie auch immer oder versuche dann im Flugzeug auf dem Weg nach Teneriffa mir irgendwie 5 Decken von der Stewardess zu organisieren, die einen anguckt, als wäre man irgendwie total behämmert. Ich glaube, um deine Frage zu beantworten, 30% der Leute werden krank. Ich glaube wirklich, das sind 30%. Ich glaube, dass von den 30% wahrscheinlich 70% einfach Hypochonder sind, die schon damit rechnen, dass sie krank werden. Und ich zähle dich jetzt ausdrücklich nicht dazu, bevor du hier gleich ausflippst. Aber ich glaube, dass das sehr verbreitet ist, dass es auch immer ein bisschen was damit zu tun hat. Meistens kommst du ja aus irgendwie einem leidlich stressigen Job, also kommst aus einer stressigen Phase, dann fällt so ein bisschen Last von dir, Druckabfall, Stressabfall, dann fliegst du irgendwo in Urlaub oder auch nicht, aber wer kennt es nicht, dass man sowieso in der ersten Urlaubswoche einfach direkt mal krank wird, egal ob man irgendwo hinfliegt oder nicht, das ist glaube ich auch irgendwie so ein Phänomen, was mit reinspielt, also ich glaube schon, 30% werden krank, vielleicht sollte man einfach an Flughäfen so Taschentücher und Nasenspray verkaufen, ist vielleicht, wenn es beruflich gar nicht läuft, eine Option.
Ich würde sogar leicht das Over nehmen bei den 30% tatsächlich. Also erstmal geht ein Rest in Peace raus an die Schnellfickerhose von Adidas. Das letzte Mal hatte ich sie tatsächlich in der vierten Klasse an. In der vierten Klasse hatte ich sie noch. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, oder ich weiß nicht mehr, wie es war. Ich glaube, oder die gehörte meinem Bruder und dann haben meine Eltern mir die aber tatsächlich verboten anzuziehen, weil langsam die Hose ein bisschen in Verruf geriet. So. Also es war so ein kleines bisschen eigenartig. Aber ja, dazu noch die Frage, die da eigentlich wichtig ist, bei den wirklich wichtigen Fragen des Lebens. Liegt es denn tatsächlich an dieser Kühlung, was ja auch ein Phänomen ist, was man auch wirklich oft im Urlaub kennt, weil man ist irgendwo in einem Land 40 Grad und dann hat man irgendwie die Klima an, die am besten Fall noch nicht mal ausgeht und dann werden auch viele krank. Oder liegt es tatsächlich daran, dass halt so ein kleiner Flieger, man sitzt da halt lange drin. Bei mir waren es, glaube ich, Hinflug 4,5 Stunden, Rückflug 4, warum auch immer, ehrlich gesagt. Da wird es sicherlich auch irgendwelche Gründe geben, die uns ein Geografiestudent irgendwie erklären kann. Aber, oder ist es... Ja, wahrscheinlich. Nee, also da gibt's ja feste Zeit für. Egal. Oder ist es tatsächlich halt dieser kleine Flieger mit diesen vielen Menschen, die auf wirklich einem kleinen Raum sitzen, dass es einfach ein Bakterienherd ist. Dass wirklich die Leute halt niesen, furzen, was auch immer und du dann irgendwie dich da ansteckst?
Furzen vor allem. Man kennt es ja, dass man sich von einem Furz von einem anderen angesteckt hat. Wem ist das noch nicht passiert? Also wenn das so wäre, dann hätte ich hier schon halb Hamburg irgendwie infiziert mit, weiß ich auch nicht, was man so mit sich rumträgt. Nee, also ich muss wieder vorwegschieben, ich bin kein Mediziner, ich bin auch kein großer Hobbymediziner. Ich glaube nicht, dass es wahnsinnig viel mit zu vielen Keimen auf zu kleiner Fläche zu tun hat, weiß ich nicht. Du fässt ja auch jetzt nicht jeden zweiten Sitznachbar irgendwie mit der nackten Hand durchs Gesicht und leckst dir danach die Finger ab. Also wenn da nicht irgendjemand hart am Niesen und wirklich am richtig Keime versprühen ist, glaube ich in diesen wenigen Stunden nicht, dass man sich da irgendwie echt direkt von einem der 6 Reihen weiter vorne irgendwie links am Ende des Fliegers sitzt, da wirklich sich Keime reinzieht. Ich glaube, dieses Klimading ist echt eins. Ich hatte das klassisch früher natürlich auch aus Deutschland nach Australien geflogen, rein in die erste Mall. Draußen waren es ungefähr, weiß ich nicht, 73 Grad, in der Mall ungefähr 5 Grad, 10 Minuten drin gewesen, rausgekommen, eine Woche krank, peng. So, also ich glaube schon, dass das einfach mit diesem Klimading auf jeden Fall was zu tun hat. Wahrscheinlich spielen auch irgendwie diese Keime da irgendwie eine Rolle. Keine Ahnung, aber ich bin echt kein Mediziner, aber das Phänomen ist auf jeden Fall da. Also man müsste mal lösen, woran es liegt, aber es ist definitiv da.
Ja, das denke ich nämlich auch. Und jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren, weil ich schon auf diese 16-Minuten-Marke gucke, wie oft Off-Topic haben. Alle eigentlich nur hören wollen, was mit Kyrie Irving los ist.
Aber 85% der Hörer verloren.
Ich setze so einen Disclaimer davor, da machen wir uns einfach keine Sorgen drum. Also alle, die präzisere Antworten dazu haben, die können uns auf jeden Fall gerne schreiben. Wir lesen uns das gerne immer durch. Und dann gehen wir nochmal kurz zu einem leidigen Thema durch, weil wer jetzt aufgepasst hat und wer wirklich ein ganz treuer Hörer ist, der wird sich jetzt schon irgendwie denken, hä, ich sitze gerade in Hamburg und warte irgendwie auf euch, dass wir uns gleich alle zusammen sehen, weil viele sich daran erinnern werden, dass ich eigentlich zu diesem Zeitpunkt jetzt neben Arne Tegen auf dem Sofa wahrscheinlich sitzen würde oder vielleicht jetzt gerade noch nicht und wir wahrscheinlich zusammen aufnehmen oder zumindest ein bisschen Quality-Time verbringen und das ist leider nicht passiert. Also Teilgrund ist, dass ich leider krank geworden bin und auch so ein bisschen aus Vernunft entschieden habe, das zu lassen. Ein anderer Grund ist die verschissene Bahn. Das muss man einfach nochmal betonen. Es ist halt schlichtweg einfach zu teuer gewesen. Also nachdem natürlich ich auch finanziell jetzt in letzter Zeit ein bisschen gemolken wurde, war jetzt nicht nochmal irgendwie kurz das Budget da wieder über 100 Euro hin und zurück und das schon mit Bahncard 50 auszugeben, um einmal von verschissen nochmal Köln nach Hamburg zu kommen. Also da, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben schon mal einen Rant gemacht über die Deutsche Bahn, ich glaube sogar auch schon mehrmals, aber es ist einfach immer wieder ein Skandal, dass für mich jetzt die beste Option gewesen wäre, mich alleine in meinen kleinen Fiat zu setzen und irgendwie 800 Kilometer über die Autobahn zu hacken und dass das finanziell für mich irgendwie am lohnenswerten ist. Also es ist und bleibt ein Skandal. Was leider auch bleibt, ist, dass wir uns an diesem Wochenende nicht sehen werden. Es ist aufgeschoben, nicht aufgehoben. Also wir holen das definitiv nach. Du kannst deine Zeit ja auch ein bisschen besser nutzen, gerade für Uni-Dinge hast du ja auch schon eröffnet. Ist sehr schade, aber ja, müssen wir leider mit leben.
So ist es. Ich habe dem wenig bis gar nichts hinzuzufügen. Ich glaube, den Deutsche Bahn-Rant, den kann man einfach so alle 25 Podcasts einfach mal copy-and-paste-mäßig wieder reinhauen. Die machen in Teilen einen vernünftigen Job, die kriegen in Teilen zu viel Kritik, wenn man sich mal anguckt, dass wahnsinnig viele zigtausend Züge jeden Tag fahren und eben auch nicht ewig viele davon verspätet sind, sondern in der Regel die, wo man es merkt, weil man selber drin sitzt. Also da muss man auch mal so ein bisschen das Gesamtbild sehen, aber preislich und so ökobilanztechnisch ist das natürlich eine Vollkatastrophe. Also da läuft einfach irgendwas grundlegend schief, wenn es die finanziell günstigste Option ist, allein in einem Auto durch halb Deutschland zu fahren, weil ein Bahnticket, was irgendwann in grauer Vorzeit mal die Idee hatte, so menschliche Transportsysteme ein bisschen ökologischer, günstiger, sinnvoller, effizienter, wie auch immer zu gestalten, einfach signifikant teurer ist und einfach irgendwie das Doppelte kostet. Das ist einfach Bullshit. So ist das System vollkommen für den Arsch. Das ist genau die gleiche Geschichte. So gern ich für 10 Euro mit einem Flieger mit Ryanair nach London fliege, es macht halt hin und vorne keinen Sinn. So, also das geht halt irgendwo nicht so wirklich auf. Aber so ist es jetzt. Mein Gott, wir werden uns trotzdem versuchen, ein schönes Wochenende zu machen. Ich versuche mich nicht so zu downen, weil ich mich sehr, sehr gefreut habe und wir ganz bummelige Sachen geplant hatten, auch mit dem guten Krugo. Jetzt machen wir das Beste draus, hauen einen geilen Podcast raus. Eventuell beschäftigen wir uns noch mal ein bisschen mit der NBA im Laufe dieses Podcasts. Mal schauen. Ich finde es schön, dass wir ein bisschen Zeit hatten, mal so ein bisschen Catch-up zu spielen. Sagt man das? Catch-up? Catch-up ja, zu spielen. Ich glaub lass schon, uns einfach oder? Catch-up spielen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ist aber auch scheißegal. Lass uns über Kyrie Irving reden.
Ja, das kommt jetzt natürlich sehr plötzlich, von daher müssen wir in erster Linie darüber reden, dass du mal wieder Shams Charamia Tegen 2 warst. Du hast mir tatsächlich wieder die News gebroken. Also es war mal wieder sehr spannend, wie ich eingeschränkt Internet gehabt und das ist auch, mein scheiß Handy ist kaputt, also da muss ich mich auch mal drum kümmern. iPhone Classic, es ist einfach nicht möglich, sein iPhone über die 2 Jahre Vertragslaufzeit zu tragen und irgendwie danach zu sagen, komm, ich nehme jetzt einfach mal 2 Jahre Vertrag und schlepp das irgendwie noch mit durch. Es ist nicht machbar, so muss ich es jetzt irgendwie selber gut wie möglich reparieren, hoffentlich klappt das, aber wir wollten über Basketball reden, was letztendlich dazu führte, dass ich eines Morgens auf die schöne iPhone von meiner Frau eine Nachricht hatte von dir, dass ich ja wahrscheinlich schon alles gehört habe bezüglich Kyrie Irving, aber du nochmal kurz darüber gesprochen hattest, wie krass das wäre. Und ich hatte natürlich nichts gehört, direkt mal ein bisschen nachgeguckt, was los war. Und ja, ich war reichlich überrascht und ich denke, du auch.
Ja, reichlich überrascht, definitiv. Über den genauen Deal, glaube ich, können wir da gleich nochmal ein bisschen sprechen. Es wurden ja im Vorfeld irgendwie verschiedenste Pakete und verschiedenste Teams als most likely Trade Partner, wenn man so will, diskutiert. Da waren die Celtics jetzt eher selten dabei, zumal einfach so ganz grundsätzlich es relativ selten ist, dass zwei Conference-Rivalen wirklich auf dem allerhöchsten Niveau untereinander traden, dass so zwei Superstars, jeweils der beste Spieler, arguably der beste Spieler des eigenen Teams getradet wird oder einer der besten, bei Kyrie wird's eng, aber du weißt, was ich meine, passiert eben nicht so ewig oft, erst recht nicht zu einem direkten Rivalen, wie auch immer man es sehen will. Also mit den Celtics, das wäre so eines der letzten Teams gewesen, wo ich mit gerechnet habe. Für mich war immer noch so ein bisschen, auch wenn es schwieriger gewesen wäre von den Rahmenbedingungen, so Dark Horse-mäßig, die Spurs oder eben die Bucks, wo jetzt ja auch rausgekommen ist, das ist offenbar das Angebot, was wir irgendwann mal besprochen haben, Middleton, Brockton plus X irgendwie tatsächlich gegeben hat. Das wären so die Teams gewesen, mit denen ich gerechnet habe, als ich dann gelesen habe, Celtics, Isaiah, und am Anfang war noch nicht ganz klar, was noch mit drin ist. Da sah es ja kurz so aus, als wäre das einfach mehr oder weniger straight up. Also interessant, hat wahnsinnig viele Facetten dieser Deal für beide Seiten, aber war jetzt nicht unbedingt das, womit man gerechnet hat und bringt auf jeden Fall den Osten, ich will nicht sagen durcheinander, aber bringt in den einigermaßen langweiligen Osten, wenn man mal ehrlich ist, einfach so ein bisschen eine neue Dynamik, vielleicht nicht, was irgendwie den Favoriten angeht, aber zumindest was einfach so ein bisschen Nebenstories, Nebengeschichten in so verschiedenen Matchups angeht. Also ich find's aus der Perspektive erstmal ganz cool. Insgesamt habe ich eine relativ klare Meinung zu dem Trade, da kommen wir dann gleich drauf. Aber erstmal irgendwie geil, dass wieder was passiert ist, Offseason, wir haben was, worüber wir reden können, das ist erstmal schön.
Es ist unglaublich geil und ich glaube, es ist schön zu sehen, dass Kyrie Irving nicht jetzt auch noch in den Westen gewechselt ist, sondern zumindest im Osten erhalten bleibt und wie du schon sagst, echt eine sehr, sehr solide Storyline uns liefert, dass der Osten jetzt irgendwie nicht super stinklangweilig ist, weil die Cavs auseinanderbrechen, Boston da so ganz langweilig da oben sich mit einer, ja, soliden Leistung sich den Top-Seed gönnt, also so ist das doch schon irgendwie schöner und du sprichst das Richtige an, also du hast gesagt, das gibt's selten, es gibt's ja eigentlich fast gar nicht, also man muss da schon echt weit in die Historie zurückblicken, um da irgendwie einen ähnlichen Deal zu finden, dass die Rivalen, die besten Teams in einer Conference da untereinander traden. Und das ist schon spektakulär, weil es auch, glaube ich, so ein bisschen echt die Tür öffnet für ähnliche Deals in der Zukunft. Weil, also wir reden ja immer wieder drüber, dass man das als Argument leider nennen muss, oh nee, du willst ja nicht irgendwie jemanden aus deiner Conference stärken. Und die beiden Teams sind jetzt einfach mal vorangegangen und haben einfach mal gezeigt, so, das ist uns jetzt einfach scheißegal. Wir machen jeweils den Deal, von dem wir subjektiv einfach der Meinung sind, das macht uns besser, sei es jetzt wirklich für Stand jetzt oder sei es für die Zukunft. Und das fand ich schon erstmal ziemlich geil. Und der nächste Takeaway muss sein, auch wenn viele Boston-Fans jetzt sich das eigentlich auch schönreden wollen. Also ich gehe definitiv nicht so weit zu sagen, wie viele das jetzt auch schon machen, dass der Deal jetzt irgendwie eine glatte 5 war oder eine glatte 6 oder vielleicht auch eine 4-. Das sieht bei mir besser aus, bei mir auch besser als, glaube ich, bei dir. Das kann man schon mal ein kleines bisschen auf spoilern. Jeden Fall. Aber es ist trotzdem ein massives Paket, was sie abgegeben haben. Also ich habe ja auch einen kleinen Facebook-Post dazu gemacht. Man muss natürlich die Referenz so ein bisschen setzen, was ein Paul George erbracht hat. Natürlich hat Kyrie Irving ein Jahr länger Vertrag. Die Boston Celtics werden ihn mindestens für 2 Jahre haben. Danach hat er eine Player-Option, die er definitiv nicht ziehen wird. Aber man muss auch die Parallele Jimmy Butler ziehen. Und da war es nun mal ein Deal, der um das Konstrukt war. Zach LaVine mit einem kaputten Kreuzband, Chris Dunn und einem Number-7-Pick. Und so war es jetzt der beste Spieler, stand zumindest letzter Saison, der Franchise. Einer der besten Verträge und jemand, der gerade was die Advanced Stats angeht, einer der unterbewertesten Spieler überhaupt ist in der NBA. Und dann noch ein Top Pick, wie gut er letztendlich sein wird, wir haben ja schon seit Wochen Werbung dafür gemacht, dass der Pick letztendlich nicht so gut sein könnte von den Brooklyn Nets und das wird mit Sicherheit auch eine Überlegung sein, aber das ist ein massives Paket und gerade auch eben, man sagt es so lapidar daher, die Bucks haben einfach mal Middleton, Brockton und noch einen First-Runner geboten, auch das ist ein richtig, richtig gutes Gebot, aber es hatte einfach keine Chance gegen das der Boston Celtics, also muss man sagen, die haben schon jede Menge auf den Tisch gelegt für Kyrie.
Ja, absolut. Also wenn wir dann gleich mal wirklich drauf kommen, wie wir den Trade aus den beiden Sichten bewerten, da glaube ich, wird man relativ schnell dazu kommen, dass ich das deutlich negativer sehe als du aus Boston-Sicht. Hab dafür auch ein paar vernünftige Argumente zusammengekratzt, glaube ich. Ich kann irgendwie verstehen, wie das zustande kommt. Ich kann den Gedankengang dahinter verstehen. Ich finde ihn falsch. Ich bin nicht der General Manager, ich bin nicht Danny Ainge. Ich habe nicht halb den Einblick, den er hat. Nicht mal ein Viertel, sogar noch weniger, man glaubt es kaum. Aber ich kann es irgendwo nachvollziehen. Ich find's nicht gut, ich find's nicht unbedingt richtig. Ich glaube, dass man das besser hätte lösen können. Aber da kommen wir dann gleich mal drauf. Insgesamt ist es einfach natürlich absolut spektakulär, dass du dann so ein Blockbuster-Ding siehst. Wir haben irgendwie im Rahmen der Kyrie Irving-Thematik immer wieder drüber geredet, ganz unabhängig davon, wie jetzt der Deal aussieht, wie hoch ist sein Trade-Value eigentlich. Da gab es irgendwie verschiedene Geschichten. Einerseits relativ hoch, weil er hat noch ein bisschen Vertrag. Andererseits, wenn du ein großes Paket für ihn abgibst, dann musst du dir schon sehr sicher sein, dass er bei dir re-signed. Ansonsten bist du nicht bereit, viel abzugeben. Und da gibt's dann nicht so ewig viele Teams, die wirklich selbstbewusst sagen können, wenn wir uns den jetzt holen, dann wird er auch bei uns bleiben perspektivisch. Wie lange muss man dann mal schauen, aber dann zumindest über seine Restlaufzeit hinaus. Das heißt, da fallen schon mal sehr, sehr, sehr viele Teams einfach durchs Raster, die nicht bereit wären, viel abzugeben, weil sie keine Ahnung haben, ob er dann in anderthalb Jahren einfach direkt wieder weg ist. So, dann bist du natürlich nicht bereit, dafür viel zu investieren. Für die Cavs war immer irgendwie dieses... ja, das Beste aus beiden Welten angepeilt im Sinne von etwas, was uns jetzt weiterhilft, damit wir weiterhin rund um LeBron competen können. Trotzdem nicht diesen voll All-In auf jetzt und scheiß auf in zwei Jahren Move, sondern auch flexibel bleiben, wenn LeBron nächstes Jahr gehen sollte. Und für mich spricht da jetzt mittlerweile immer mehr tatsächlich dafür. Dann haben sie es jetzt mit diesem Deal geschafft, auch dafür eine vernünftige Situation zu haben. Also es gab verschiedenste Pakete, die rumgegeistert sind. Ich hätte nicht gedacht, dass du so einen guten Deal aus Cavs Sicht bekommst. Wir haben zwischendurch mal diskutiert, ob wir glauben, dass es ein Szenario gibt, in dem die Cavs für die nächste Saison besser werden als in der letzten Saison. Das hat eigentlich niemand so gesehen, sondern man war sich relativ einig. Nein, die werden es versuchen, so gut es geht, diesen Verlust auszugleichen, sich auch perspektivisch ein bisschen aufzustellen. Aber es wird einen kleinen Rückschritt geben müssen. Jetzt, und das ist schon mein erster Take dazu, warum ich den Deal aus Celtics Sicht nicht so schön finde, ist es für mich ein Paket, was die Cavs im nächsten Jahr besser macht. Ich glaube, dass sie ein besseres Team sein werden im nächsten Jahr. Und ich glaube, dass das einzige Paket auf dem Markt war, das die Cavs im nächsten Jahr besser macht. Und das ist für mich der erste Fehler, den die Celtics da gemacht haben. Du hast vorhin schon Jimmy Butler und Paul George mal reingeworfen. Es ist immer ein bisschen schwer zu vergleichen. Du weißt nicht, was wollten die Bulls meinetwegen explizit von den Celtics potenziell für Jimmy Butler haben. Aber wenn man sich das mal rein auf dem Papier anguckt, dann hast du für Jimmy Butler einen mittelmäßigen NBA-Spieler, der verletzt ist, bekommen. Ein Sophomore, wo du gar nicht weißt, ob der überhaupt jemals in der Liga ein vernünftiger Spieler wird. Und ein 7er Pick, der wahrscheinlich mal irgendwie ganz gut wird, vielleicht aber auch nicht. Mit Sicherheit nichts ist, was dich irgendwie euphorisch von den Sitzen springen lässt. Für Paul George hast du, sorry, aber nur einen Haufen Schrott bekommen, wenn man mal ehrlich ist. Und für Kyrie Irving kriegst du auf einmal so einen massiven Deal. Also spektakulär Shoutout auf jeden Fall an den neuen General Manager der Cavs. Das ist erstmal ein sehr solider Einstand.
Ein massiver Turnaround, muss man ja sagen. Ich habe es eben kurz angedeutet. Viele haben wirklich prognostiziert, dass das eine echt durchwachsene Saison der Cavs werden könnte. Auch jüngst ist ja jetzt die Summer Forecast von ESPN rausgekommen. Das ist ja mal eine Riesensache mit natürlich allen Analytics, die zur Verfügung haben. Machen die mal Projection, die wir uns natürlich auch angucken, an die wir uns nicht orientieren, wenn wir unsere eigenen Projections machen. Aber ich glaube, die hatten die Cavs auf jeden Fall auf Platz 2 und um und bei 51 Wins. Natürlich so ein bisschen wegen der Unsicherheit um Kyrie Irving. Und da muss man mal sagen, das ist jetzt ein brachialer Turnaround. Wir wollen nicht zu viel spoilern, weil die Cavs auch sehr spät in unserem 17-18er Preview natürlich auch drankommen werden. Aber mit dem Kaderstand jetzt werden die für mich zu einer 60-Win-Saison cruisen. Also wirklich absolut cruisen. Die sind massiv besser geworden. Isaiah Thomas passt natürlich super rein. Da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen, wenn wir so ein bisschen die einzelnen Spieler vergleichen. Aber das ist schon eine sehr, sehr solide Nummer. Und klar, aus Boston-Sicht musst du erstmal sagen, du hast die Cavs. Für mich, außer LeBron James, bricht sich die Beine und das ist natürlich immer bei den Cavs natürlich die erste Nummer, hast du sie unschlagbar gemacht für die Saison. Also ich sag das jetzt schon mal, die Boston Celtics werden die Cavs in dieser Saison nicht schlagen können, auch nicht in dieser Postseason, aber auch da gehen jetzt natürlich viele so weit, dass man ein bisschen Weitsicht haben muss und jetzt nicht einfach nur Stand jetzt die Saison bewerten muss, sondern dass der Deal ja ein Deal für die Zukunft ist. Da muss man ein bisschen weiterdenken, erstmal geht es natürlich um diese nahe Zukunft, dass du Kyrie Irving ein Jahr länger unter Vertrag hättest und der nächsten Saison natürlich die Vertragsverhandlung mit Isaiah Thomas. Chance gehabt hättest, ob der jetzt wirklich den Max-Vertrag unbedingt gefordert hätte. Er hat ja angedeutet, ja, das ist dann auch wieder die nächste Frage, aber da muss man dann erstmal ein bisschen gucken. Und die Celtics spekulieren natürlich immer noch mit dem Gedanken, dass ein LeBron James gehen könnte nach dieser Saison, dass er in den Westen geht, und dann hast du natürlich auch mit diesem Kern schon dir ein brutales Team gebaut, mit dem du immer noch rumbasteln kannst. Du hast immer noch genug junge Leute, die du dealen kannst, die aber auch intrinsisch eventuell einfach besser werden könnten. Also es ist so ein Mittelding. Die Celtics haben ein gutes Team. Ob sie jetzt wirklich viel besser geworden sind, da werden wir auch noch drauf kommen. Aber für die Zukunft sind sie definitiv trotzdem brutal aufgestellt. Und deswegen würde ich sagen, man kann es einfach nicht als super schlechten Deal bewerten. Dafür ist Kyrie dann einfach doch zu gut.
Ich würde auch nicht sagen super schlecht, aber mir gefällt er einfach nicht gut. Um mal den Gedankengang der Celtics, der offensichtlich ist, auch nochmal zu Protokoll zu geben. Sehr, sehr offensichtlich planen die Celtics damit in, sagen wir, 2-3 Jahren, vielleicht eher 2 als 3, aber nicht wirklich im nächsten Jahr richtig, richtig gut zu sein, sondern erst in 2-3 Jahren. Sprich, sie wollen also Herr Thomas nicht den Max, ob es dann der Max gewesen wäre oder nah dran. Auf jeden Fall hättest du dann einem 30-Jährigen 4-5 Jahre richtig solide Kohle hinlegen
29
müssen. Seine Hüftverletzung.
Stand jetzt noch
28. Ja, oder 29,5, wie auch immer. Aber er geht schwer auf die 30 zu, dann hättest du ihm da irgendwie 5 Jahre.
Der ist ein Jahr jünger als wir, der Mann. Sei hier immer nicht so abfällig. Da muss man sich immer mal wieder dran erinnern. 89er
Bau. Darum geht's nicht. Aber dass ein explosiver Guard, der insbesondere von seiner Explosivität lebt, mit 34 vielleicht nicht mehr unbedingt 35 Millionen im Jahr bekommen sollte, ist ja irgendwie auch klar. Dass die Celtics sich damit etwas unwohl fühlen, kann ich verstehen. Dass sie sich wohler damit fühlen für Kyrie Irving, den ich, da kommen wir dann gleich drauf, Stand heute nicht für besser als Isaiah Thomas halte, dass sie sich damit wohler fühlen, ihm das zu geben, kann ich nachvollziehen. Dass Kyrie Irving von heute gerechnet in 2 Jahren wahrscheinlich besser sein wird als Isaiah Thomas in 2 Jahren, dafür kann man einen Case machen, das würde ich wahrscheinlich auch so sehen. Grundsätzlich haben die Celtics halt offenbar gesagt, wir versuchen dann mit Kyrie, Hayward, der wahrscheinlich auch noch ein bisschen Upside hat, vielleicht einem Tatum, vielleicht einem Jaylen Brown, die 2 Jahre weiter sind, dann wirklich gut zu sein und dann, und das ist für mich eben genau das Grundproblem, was ich mit diesem Trade habe, dann da zu sein, wenn LeBron potenziell weg ist, der, was man so hört, wenn er geht, sehr wahrscheinlich in den Westen gehen wird, um dann da zu sein und zu sagen, jetzt sind wir die klare Nummer 1 im Osten und haben jetzt unsere Chance auf einen Finals-Run zumindest mal und dann mal schauen, wie weit es geht. Ich kann das irgendwo nachvollziehen, das ist nicht das Ding, ich finde es aber die falsche Entscheidung, denn wenn ich mir das den Gegensatz angucke, was wäre denn gewesen, wenn die Celtics gesagt hätten, wir haben erstmal mit Hayward ein massives Upgrade zu letztem Jahr gehabt, wir waren im letzten Jahr schlechter als die Cavs, klar schlechter, ja, aber auch keine Lichtjahre entfernt, wir sind jetzt besser geworden und dann schauen wir doch mal, wenn die Cavs Kyrie Irving traden müssen und danach sah es aus, dass sie den loswerden müssen, dann werden die, wenn wir nicht ausgerechnet das Team sind, was sie auch noch besser macht im nächsten Jahr, werden die wahrscheinlich schwächer sein im nächsten Jahr. Sprich, wir kommen ein bisschen dichter ran, die Lücke wird ein bisschen kleiner als vorher und vielleicht müssen wir gar nicht warten, bis LeBron weg ist, vielleicht können wir ihn jetzt schon ärgern und ich glaube, dafür hätte man einen guten Case machen können. Jetzt ist der Zug abgefahren.
Yo, da ist uns mal so richtig schön die Technik abgeschmiert, als ob wir nicht schon genug Probleme hätten, ne? So eine Scheiße. Naja, also es wird jetzt mehr oder weniger unmöglich für Arne, seinen Take fortzuführen. Aber du warst gerade dabei, uns zu erklären, inwiefern jetzt zumindest für diese Saison der Zug abgefahren ist, für die Boston Celtics an die Cavs ranzukommen. Ich hoffe, du erinnerst dich.
Ja, ich erinnere mich nicht wirklich, weil das ein sehr, sehr langer Take war. Ich weiß jetzt nicht, wie viel davon irgendwo im Daten-Nirvana verschwunden ist. Was ich eigentlich relativ kurz damit auch zusammenfassen kann, was ich versucht habe zu sagen, ist für mich so ein bisschen ein Stück weit resignativer Move. Also das ist so ein Move, der für mich danach schreit, zu sagen, okay, nächstes Jahr haben wir keine Chance, dann ist es vielleicht auch egal, wenn wir die Cavs wiederum sogar ein bisschen besser machen kurzfristig. Wir bauen drauf, dass wir in 2-3 Jahren das Team sind, was den Osten dominieren kann. Das kann sein, ja, kann aber auch sehr gut sein, dass das nicht so ist. Ich fahre da dann eher so den Ansatz, lieber ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach. Also lieber wissen, ich bin jetzt relativ nah dran an den Cavs, als darauf zu bauen, dass ich, weiß ich nicht, in 2-3 Jahren hoffentlich dann besser bin als die Cavs. Und wie sicher ist das? Was kann ich mir davon kaufen, wenn ich dann in den Finals trotzdem von den Warriors verprügelt werde oder vom neuen Superteam, das LeBron im Westen aufbaut, was weiß ich. Also es ist für mich so ein Move, ja, der so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Bankrotterklärung, aber der mir einfach zeigt, so, okay, nächstes Jahr ist uns egal, das kann man so machen. Oder sie werten die Spieler völlig anders, sie halten Kyrie Irving irgendwie für viel besser als Isaiah Thomas, was ich mir nicht vorstellen kann. Also ich glaube nicht, dass die Celtics glauben, dass dieser Move individuell betrachtet sie jetzt näher rangebracht hat an die Cavs. Denn für mich hat er sie ganz klar deutlich weiter weggebracht und ich glaube, dass auch die Celtics das so sehen. Das sagt mir wiederum, wenn sie den Move trotzdem machen, dann heißt das für mich, dass ihnen das nächste Jahr, ich will nicht sagen egal ist, aber dass ihnen klar ist, nächstes Jahr gibt's da im Normalfall keinen Weg dran vorbei. Wir hoffen einfach mal, dass LeBron dann geht und wir dann irgendwie in einer Position sind, rund um Kyrie, Hayward, Tatum und Brown, dann irgendwie gut genug zu sein, um das beste Team im Osten zu sein. Das kann man so machen. Ich finde es nicht den richtigen Weg. Ich hätte mir ein bisschen mehr Mut gewünscht, zu sagen, pass auf, wir sind ein richtig gutes Team letztes Jahr gewesen. Wir sind nochmal besser geworden dank Gordon Hayward. Lass uns doch mal schauen, was die Cavs für Kyrie anderswo bekommen. Wenn die ein bisschen schlechter werden, kleinen Drop-off haben, dann sind wir vielleicht nächstes Jahr schon da und können sie packen. Den Mut hätte ich mir einfach gewünscht. Den haben sie offenbar nicht und das finde ich, ja, schade.
Ja, kann ich nachvollziehen. Dann bleiben wir mit dem Daumen noch einfach mal drauf und versuchen mal zu beantworten, wie gut sind denn die Boston Celtics Stand jetzt? Und da ist das schon sehr interessant, weil bei uns zumindest viele bei uns in der Community, in der Ins Gesicht von Stoudemire Talk Gruppe bei Facebook, muss man mal wieder reinpluggen, die ganze Geschichte, sind zumindest viele Meinungen wirklich jetzt aufgekommen, die auf jeden Fall behaupten wollen, dass die Celtics besser geworden sind. Und wir klammern jetzt einfach mal die Cavs aus, dass die besser sind als die Boston Celtics der nächsten Saison. Das haben wir jetzt, glaube ich, etabliert. Aber jetzt auch einfach mal im direkten Vergleich. Wir haben die letzte Saison gesehen, da war jede Menge Isaiah Thomas und sonst viel Krimskrams drumherum und jetzt haben wir wirklich doch viel, viele neue Gesichter bei den Boston Celtics und wir gucken uns einfach mal die Rotation an. Wir haben jetzt natürlich Kyrie auf der 1, dann fangen wir schon mit der nächsten Baustelle an. Da steht schon das erste Fragezeichen, man könnte sich vorstellen, dass ein Jaylen Brown eventuell startet, vielleicht wird es Marcus Smart, vielleicht baust du da irgendwie so einen, aber du hast halt natürlich die drei Eckpfeiler. Du hast jetzt Kyrie Irving, du hast Gordon Hayward, zwei komplett neue Gesichter, die sich auch erstmal aneinander gewöhnen müssen und dann hast du noch den alten Mann, den alten grauen, schönen Mann, Al Horford noch mit dazu und daneben halt zwei Fragezeichen. Da guckt man dann zu einem Marcus Morris, startet der eventuell auf der 4 oder setzt Al Horford sein Ego durch und sichert sich den Spot auf der 4, dann müsste ein Aaron Baines eventuell auf der 5 starten, dann hast du noch einen Tatum von der Bank und dann stellt man halt tatsächlich relativ schnell fest, oha, es wird hier langsam relativ dünn, also so deep wie die Boston Celtics in den letzten beiden Jahren zumindest waren, auf einmal ist das wirklich nicht mehr da, also du hast jetzt wirklich wirst dich in der nächsten Saison auf Leute verlassen müssen, wie einen Jaylen Brown, der mit Sicherheit 25 Minuten plus eventuell spielen wird, ein Jason Tatum, der entweder die Rolle von Jaylen Brown sich irgendwann klaut oder als Rookie dann seine 20 Minuten spielen muss und dann guckst du schon zu einem Terry Rozier, der war seine 15, eventuell sogar 20 Minuten mal spielen muss, also versuch's mal zu beantworten, wie gut sind die Boston Celtics und wie viel besser oder schlechter sind sie als in der letzten Saison?
Ja, das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Also ich glaube, dass sie besser sind als im letzten Jahr. Richtig, ich glaube, dass sie besser sind als im letzten Jahr. Da bin ich mir relativ sicher. Nichtsdestotrotz muss man einfach mal feststellen, die haben 4 von 5 Startern ausgetauscht im nächsten Jahr. So, und das braucht Zeit. Sowas muss sich aneinander gewöhnen. Ich persönlich halte Isaiah Thomas Stand heute, das betone ich immer wieder, Stand heute für einen etwas besseren Basketballer als Kyrie Irving. Wahrscheinlich auch in dem System Celtics für passender. Vielleicht hat Kyrie von mir aus die höhere Ceiling. Aber damit Kyrie da wirklich richtig gut funktioniert in einem System, was mit sehr flachen Hierarchien aufgebaut ist, was ein sehr, sehr systemischer Basketball ist, und das kann man auch mal sagen, hat Kyrie Irving in seiner Karriere fast noch nie gespielt, zumindest die letzten Jahre nicht. Das hatte nicht wahnsinnig viel System, was die Cavs da gemacht haben. Da wird er sich extrem umstellen müssen. Ich spreche ihm nicht die Fähigkeit dazu ab, aber Kyrie Irving wird sich dran gewöhnen müssen, ein besserer Off-Ball-Spieler zu werden, mehr mit irgendwelchen Hand-Off-Actions, mehr Pick-and-Roll spielen zu müssen, weniger Isolation, um alleine das, was Isaiah Thomas gebracht hat, auszugleichen, geschweige denn besser zu sein. Ich glaube, dass es da Growing Pains geben wird im nächsten Jahr, weil sie sich einfach aneinander gewöhnen müssen. Du hast eine Riesenbaustelle auf 4 und 5. Ich glaube immer noch, dass Al Horfords beste Position, da bleibe ich dabei, die 4 ist, aber auf der 5 bist halt dünn. Amir Johnson ist jetzt kein Hall of Famer, aber ist zumindest ein solider Center, der da irgendwie seine Rolle hatte. Willst du dann mit Aaron Baines starten? Weiß ich nicht. Willst du mit Al Horford auf der 5? Und ja, Marcus Morris, ich gehe sehr davon aus, dass der auf der 4 starten wird. Willst du mit dem dann spielen? Ja, ist irgendwie
vielleicht startet Daniel Theis ja durch.
Ja, vielleicht startet Daniel Theis durch, aber möchte ich da auch mein Geld setzen? Daniel, keine Ahnung, Robin Theis, möchte ich mein Geld darauf setzen? Ganz bestimmt nicht. Also ich glaube, dass die Celtics besser werden sein werden perspektivisch dann im Laufe der Saison als in der letzten Saison, aber nicht mehr signifikant und eben klar schlechter als die Cavs. Was das dann wert ist, weiß ich nicht. Also mit Gordon Hayward hast du natürlich einen riesen Fisch an Land gezogen. Dafür ist auch ein Avery Bradley weg, was du nicht unterschätzen darfst, für ein Paket, was ich immer noch nicht schön finde. hast mit Jay Crowder einen wichtigen Rotation-Guy verloren, der da wichtige Minuten gespielt hat an beiden Enden des Courts. Defensiv wird das ein ganz neues Team auf einmal sein müssen. Und offensiv hängt viel davon ab, wie schnell Kyrie Irving es schafft, nicht mehr der Kyrie Irving zu sein der letzten Jahre, ohne seine Stärken, die er hat, irgendwie aufzugeben. Aber der wird einen ganz anderen Basketball spielen müssen, damit das funktioniert. Anders wird das nicht erfolgreich sein. Von daher habe ich viele, viele Fragezeichen bei den Celtics. Die werden ein gutes Team sein. Ich gehe auch sehr davon aus, dass sie das zweitbeste Team im Osten sein werden. Aber das ist jetzt für mich nicht so ein Lock, dass die jetzt auf einmal 54 Wins holen. Also so weit würde ich dann wahrscheinlich auch nicht gehen. Aber da kommen wir dann irgendwann anders nochmal zu.
Ja, das ist halt das große Fragezeichen. Wie groß und wie lange werden vor allem die Growing Pains andauern, die auf jeden Fall ein Team, wie du richtig gesagt hast, die so viele Starter ausgetauscht haben, die sie haben werden. Da wird nicht von Anfang an alles direkt klicken und es wird irgendwie eine super Harmonie da sein. Gut, tschüss. Oh Gott. Naja, aber das ist zu erwarten, aber es ist halt in dem Sinne auch ein kleines bisschen unfair, weil ich würde schon sagen, das Talentlevel, gerade offensiv, ist jetzt so groß und offensiv sind sie auf jeden Fall auch stark verbessert. Da will ich gleich auch nochmal einen Punkt zu machen. Thema Vergleich Kyrie und Isaiah Thomas und die Rolle. Aber deswegen, also ich würde sagen, dass dieses Team so stand jetzt, wenn du denen ein, zwei Saisons geben würdest, dann haben die vom Talentlevel auch jetzt nicht, ohne dass sie sich da noch verbessern in den Jahren, hätten die schon so knapp 60 Wins im Tank. Jetzt sehe ich sie auf jeden Fall nicht kommen, weil es ein bisschen dauern wird, aber ich erwarte mir schon, dass das eine massive Offense sein wird. Und da fangen wir mit dem Kyrie Irving an. Klar, der wird sich ein kleines bisschen umstellen müssen und er wird auch definitiv sich ein paar Sets einüben müssen, die in Isaiah Thomas auch gelaufen ist. Viel auf jeden Fall Off-Ball, aber die Celtics haben das ja vor allen Dingen auch gemacht, weil Brad Stevens natürlich ein Professor ist, ein Wizard ist und gesehen hat, wir können hier definitiv keinen Isolation-Ball hocheffizient spielen. Auch nicht mit einem Isaiah Thomas, der das ja für Leute, die so hochpotent gescored haben wie er, wirklich sehr wenig gemacht ist. Ich glaube, insgesamt unter 10% seiner Possessions waren Isolation. Das ist wirklich für so einen Scorer ist das abnormal. Und so hat er jetzt aber mit einem Kyrie Irving, der das einfach verdammt gut kann. Er ist einer der besten Isolation-Scorer der kompletten NBA und das wird er da auch weiterhin dürfen. Und das ist auch für mich wirklich das Riesen-Upgrade, was die Celtics jetzt auf einmal haben. Und da müssen wir natürlich auch Richtung Playoffs blicken. Es war immer ein Problem, dass die Celtics immer eine Phase hatten, okay, wo kriegen wir jetzt den nächsten Bucket her? Und auch, es ist ein bisschen unfair, weil in den letzten Playoffs war Isaiah Thomas natürlich durch die persönliche Geschichte, aber vor allen Dingen auch durch die Verletzungshistorie, war er einfach nicht mehr ganz da und konnte dann auch nicht mehr so liefern. Aber auch er, weil ich es eben angesprochen habe, nicht jetzt primär der Isolation-Scorer, sondern er braucht halt viel Action um ihn herum, die ihn dann auch so effizient macht, wie er ist. Unfassbar effizient war er in der letzten Saison. Und das hast du jetzt mit Kyrie und mit dem Gordon Hayward im positiven Sinne, dass du das halt wirklich ein bisschen mehr machen kannst. Also von daher erwarte ich mir da wirklich ein riesen Upgrade und erwarte auch gar nicht so sehr, dass Kyrie sich jetzt krass verbiegen wird. Also ich glaube schon. Und deswegen haben sie diesen Move bewusst gemacht. Nicht nur ein Danny Ainge hat den abgenickt, auch ein Brad Stevens wird ihn natürlich abgenickt haben. Und ich glaube schon, dass der viele Elemente, die ihn Kyrie Irving offensiv so gut machen, jetzt natürlich auch in die Offensive seiner Celtics implementieren wird.
Mit Sicherheit wird er das machen und mit Sicherheit ist das seine größte Aufgabe, das, was Kyrie elitär gut kann. Und das ist Scoren aus der Isolation heraus, wenn die Possession irgendwie ein bisschen schief läuft. Natürlich willst du ihm das nicht komplett abgewöhnen, aber damit Kyrie Irving da wirklich ein elementarer Teil sein kann, muss der für mich auch nicht nur ein bisschen anderen Basketball spielen, sondern schon relativ erheblich anderen Basketball, ohne sich seine eigenen Stärken zu berauben, um Gottes Willen. Aber das ist halt schon ein ziemliches... Ja, ein ziemliches, ich glaube, Wabonk-Spiel würde man das nennen. Naja,
ach aber du auf jeden Scheiße. Fall,
ja, ja, ja.
Ich weiß also offiziell nicht, wovon du redest. Das ist das erste ist Mal im Podcast, ohne Scheiß.
Ja, stark. Nein, also es ist ein bisschen risikobehaftet, finde ich. Und ich glaube, dass Kyrie Irving da einfach viel wird rumprobieren müssen. Und Brad Stevens mit ihm rumprobieren wird müssen. Und ihn dann dazu zu bringen, dass er einerseits der Kyrie Irving bleibt, den wir alle geil finden, der seine elitären Skills hat, aber eben trotzdem nicht so extrem in die Isolation abdrifte, trotzdem versteht, dass ein Gordon Hayward viel den Ball in der Hand braucht, um gut zu sein, dass ein Al Horford den Ball braucht, dass Kyrie Irving die Possession auch gerne mit dem Ball wieder abschließen kann, aber sie vielleicht nicht komplett mit dem Ball in der Hand durchspielt, sondern seine Off-Ball-Bewegung verbessern muss, seine Cuts verbessern muss, mal ein Dribble-Handoff, was auch immer, all das, was man von Kyrie notgedrungen relativ wenig gesehen hat in den letzten Jahren, weil die Cavs einfach anderen Basketball gespielt haben. Also der muss sich für mich schon ordentlich anpassen. Ich traue ihm das zu, das ist nicht die Frage. Aber wenn du mir sagst, dass du jetzt mit Kyrie, Hayward plus, ja, wer ist denn dann der Dritte? Weil in 2-3 Jahren wird auch Al Horford nicht mehr der Al Horford von heute sein, dann machst du dir da die nächste Baustelle auf. Zu hoffen, dass ein Jason Tatum das, was er jetzt angedeutet hat in der Summer League, dann auch wirklich auf NBA-Niveau spielen kann. Ja, scheinbar sind sie davon überzeugt. Jaylen Brown wird einen Schritt nach vorne machen müssen. Also das ist irgendwie positiv, den Jungs Minuten frei zu schaufeln, aber das heißt halt andersrum auch eine ganze Menge Verantwortung, weil da eben kein Jake Crowder mehr ist, kein Avery Bradley mehr ist. Also ich bin sehr gespannt. Ich glaube, dass das funktionieren kann. Aber es wäre für mich auch kein Schock, wenn die Celtics jetzt nicht der Second Seed im Osten werden nächstes Jahr, weil es da dann doch zu viele Elemente gibt, die ein bisschen Zeit brauchen, um ineinander zu greifen. Gerade defensiv wird das interessant. Das Line-Up wird sehr, sehr interessant. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Also ich finde es irgendwie aus neutraler Sicht cool, dass wir einfach ein neues Element haben. Komplett umgekrempelte Celtics, auf die man sich freuen kann, die ein anderes Team sein werden. Aber so, also als Celtics-Fan, ich bin keiner, aber wenn ich einer wäre, weiß ich nicht genau, wie ich das alles finden würde.
Ja, die Riesenbaustelle sprichst du natürlich an, also rein defensiv. Wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen, weil unser großes Season-Preview zu den Celtics, und das wird auf jeden Fall eine ausführliche Episode, werden wir mit Sicherheit 2 Stunden ganz rein über diese ganzen Geschichten, die wir jetzt schon so ein bisschen leicht anteasern, werden wir darüber reden, aber das ist natürlich die spannende Geschichte. Also es wird sich auf Cavs-Seite, wenn man das da ein bisschen betrachtet, wird sich drüber lustig gemacht, dass es die Cavs irgendwie geschafft haben, sich vielleicht sogar noch zu verschlechtern defensiv, aber das Gleiche kannst du ja auf Celtics-Seite genauso sagen. Also du wirst Isaiah Thomas los und kriegst halt effektiv auch keinen besseren defensiven Basketballer. Also das ist ja wirklich die spannende Sache. Man kann eigentlich sagen, die beiden sind ungefähr gleich schlecht. Ich würde da jetzt keinen vorwegnehmen. Isaiah Thomas ist definitiv mit mehr Effort unterwegs, aber Kyrie bringt natürlich mehr Upside mit, und das hat er auch phasenweise in den Playoffs schon gezeigt. Wenn der Junge sich Mühe gibt, hat er einfach rein durch seine Länge, und er ist nun mal wesentlich größer und einfach auch breiter, länger als ein Isaiah Thomas, bringt er da ein bisschen mehr Potenzial mit. Aber ansonsten bin ich einfach wirklich ein bisschen der Meinung, dass das rein wirklich vom Basketball-taktischen her so ein bisschen Win-Win ist für beide Teams, also rein vom Fit her, weil das ist, also um es jetzt einfach mal rauszuhauen, wenn ich die beiden jetzt direkt bewerten will, rein leistungstechnisch musst du sagen, dass Stand jetzt Isaiah Thomas besser ist. Ist er der bessere Basketballer? Da bin ich dann vielleicht schon eher nicht unbedingt dabei und würde den Nod da vielleicht leicht zu Kyrie setzen. Aber wenn wir dazu kommen, wer besser für die Cavs ist, sage ich da schon wieder ganz klar Isaiah Thomas. Und da bin ich nämlich bei der Situation. Der passt überragend da rein. Also wo er leider nicht reinpasst, ist, dass die Cavs auch eine große defensive Baustelle haben und er da definitiv nicht helfen wird. Aber was die Offense angeht, ist er das perfekte Komplementärteil zu einem LeBron James. Wenn man es mal vergleicht, die ganzen Sachen, die Kyrie Irving nicht oder nur ungern gemacht hat, die kann Isaiah Thomas, beherrscht er perfekt. All diese ganzen Sachen, die sie in Boston für ihn Grant haben, der ist kein balldominanter Point Guard. Also alle, die viel Boston Celtics geguckt haben, die werden das wissen. Die Großteil seiner Action macht er wirklich Off-Ball, kriegt Screens, läuft sich frei. Und all diese Sachen werden natürlich bei den Cavs, bei denen LeBron James jetzt natürlich zu 80% irgendwie den Ball in der Hand haben sollte, funktionieren die neben ihm. Und das ist wirklich eklatant. Also wenn wir uns Spot-Up-Situationen angucken, naja, sei Thomas, fast 14% seiner Possessions waren Spot-Up-Situationen. 1,22 Points per Possession. Damit ist er besser als 92% der NBA. Bei Kyrie sieht das deutlich niedriger aus. Auch Handoff-Situation. Fast doppelt so viele Possessions hat Isaiah Thomas prozentualer gehabt als ein Kyrie Irving. Und du gehst da so weiter. Bei Offscreens ist das genauso. Also rein, da ist das wirklich viel, viel besser. Und andersrum kann man halt, wie gesagt, sagen, dass die ganzen Sachen, die Kyrie mitbringt, und dass er vielleicht ein bisschen balldominanter ist und halt dieses Isolation- und Pick-and-Roll-Element vielleicht sogar noch ein bisschen besser machen kann, weil er eben so überragend finisht am Korb, könnte das halt auch für die Celtics gut sein. Aber vor allem Dingen, wie gesagt, für die Cavs finde ich das sportlich rein von der Offensive her ist mir ja wirklich absolut überragend, diesen Fit.
Also auf die Cavs will ich gleich nochmal kommen, bin ich voll bei dir. Die sind für mich auch ein klares Stück besser als im letzten Jahr, und das mache ich nicht nur an dem 1:1-Vergleich Kyrie gegen Isaiah Thomas fest, da gehe ich mit dir. Ich glaube, Kyrie hat die höhere Ceiling. Ich glaube, letztes Jahr hat Isaiah Thomas besseren Basketball gespielt, beziehungsweise bisher einfach. Ein besserer Basketballer klingt immer so sehr grundsätzlich. Also Kyrie Irving hat mit Sicherheit ein höheres Ceiling als Isaiah Thomas. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Stand heute, wenn du mir fragst, morgen stellst du dein Team auf den Platz. Wen findest du da besser? Wen nimmst du? Nehme ich immer Isaiah Thomas vor Kyrie Irving. Aber das ist eine andere Thematik. Wenn wir bei den Celtics nochmal bleiben. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass Kyrie Irving sich da jetzt absolut als the man fühlt. Und das war ja so ein bisschen auch einer der Gründe, warum er bei den Cavs weg wollte, weil er jetzt wirklich, weiß ich nicht, auf Augenhöhe mit einem John Wall, Damian Lillard, wie auch immer, was einfach die Wahrnehmung angeht, mein Team, ich der absolute Superstar meines Teams. Ich glaube, dass er sich bei den Celtics in so einer Rolle sieht. Ich glaube, wenn er das tut, dass das nicht der richtige Weg ist, dass das nicht die Rolle ist, die er da spielen sollte. Wenn er das tut, ist ein bisschen die Frage, ein wie viel besserer Playmaker kann er sein? Er selber hält sich anscheinend für einen relativ guten Playmaker, der bisher nur nie wirklich die Option, die Gelegenheit dazu hatte. Das wird man sehen müssen. Ich sehe da bei ihm Baustellen, was den reinen Skill eines wirklichen Playmakers angeht. ja, die, wo ich nicht sicher bin, dass er die einfach mal so eben ablegen kann. Natürlich wird ein Gordon Hayward viel den Ball in der Hand haben, ein Al Horford, und sie werden es relativ breit aufstellen. Das wäre der richtige Weg für mich. Ich weiß nicht, ob der mit der Selbstwahrnehmung von Kyrie Irving zusammengeht, der absolute Superstar sein will. Also für mich ist einfach, steht und fällt viel damit, wie er es schafft, seine neue Rolle dazu, denglisch, embracen. Und irgendwie das Beste aus seinem Skillset rauszuholen, was er hat. Auch natürlich sein Isolation-Scoring, was die Celtics brauchen, gerade in den Playoffs. Aber eben auch schaut, dass er eben nicht diesen Superstar-Modus auf einmal fährt und sich dann auf einmal für den klar besten Superstar seines Teams hält. Weil ich glaube nicht, dass er das ist. Ich glaube nicht, dass er das sein sollte. Und ich glaube nicht, dass ein Team mit Kyrie Irving in der Rolle wahnsinnig weit kommt. Also das meinte ich vorhin mit diesem Auspendeln. Du musst es irgendwie schaffen, bis das Beste aus beiden Welten zu schaffen. Und da bin ich mir einfach unsicher. Ich meine nicht, dass er das nicht schafft, aber ich bin mir nicht besonders sicher, wie gut er das hinkriegen wird.
Ja, also ich bin da auch ganz klar dagegen, jetzt zu sagen, du musst Kyrie Irving jetzt komplett den Ball in die Hand geben und er soll die erste Option sein. Also das ist allgemein wirklich ein spannendes Thema. Er hat ja bewusst gesagt, und das haben alle Camps gesagt, dass er die Nummer 1 sein will. Das ist er jetzt ja auch bei den Boston Celtics. Also rein wirklich alles, was neben dem Court sein wird. Dadurch, er ist ja ein absoluter Superstar in der NBA. Das liegt nicht nur daran, dass er einen extrem erfolgreichen Schuhdeal einfach hat. Seine Schuhe sind unfassbar beliebt. Kyrie Irving einfach allgemein auch natürlich bei den Kids unfassbar beliebt. Also was das angeht, wird er rein so von den Medien her schon klar die Nummer 1 sein, aber wenn wir jetzt von der sportlichen Nummer 1 reden, dann sehe ich da eigentlich auch doch eher einen Gordon Hayward, und das ist für mich auch das Spannende. Also wie gesagt, wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen, aber für mich müsste Gordon Hayward ein 70%iger LeBron sein, also wirklich zu 70% so spielen wie LeBron James, und Kyrie Irving darf sich dann die 30% schnappen, die dann halt nicht LeBron James da ist auf dem Court, und die darf er für sich nutzen. Für mich wäre das wirklich so sehr ökonomisch.
Ist genau das, was ich meine, und ich glaube einfach nicht, dass das passieren wird, dass Kyrie Irving es schafft, diese Unterscheidung zwischen, ich bin der Superstar in Boston, ich bin irgendwie von mir aus auch das Gesicht der Franchise, weil er natürlich irgendwie der größte Name jetzt in dieser Franchise sein wird die nächsten Jahre, auch völlig in Ordnung, habe ich überhaupt kein Problem mit, aber eben das zu trennen davon, dass ich sportlich hier jetzt auf einmal der John Wall dieses Teams bin, der unangefochten an der Spitze thront und sein Ding macht, was auch immer das dann am Ende des Tages heißt. Ich glaube, dass das der falsche Weg ist, ich glaube, dass das nicht besonders weit führt, und ich bin einfach gespannt, ob er das schafft, da ein bisschen eine Trennung zu fahren und auch zu sagen, ey, ich bin jetzt hier nicht auf einmal der absolute Number One A-Plus-Guy, der ich vielleicht sein möchte, sondern da ist immer noch ein Gordon Hayward und die anderen Complimentary Pieces, die du da so drumherum hast. Weiß ich nicht. Jetzt kann man den Case dafür machen, jemand, der wirklich glaubt, dass die Erde flach ist, ist einigermaßen beratungsresistent. Aber die Analogie muss man jetzt nicht unbedingt aufmachen. Aber bisher hat er eben noch nicht wirklich zeigen können, dass er da besonders anpassungsfähig ist. Hatte auch noch nie die Situation dafür, muss man ihm zugutehalten. Aber ich glaube nicht, dass es so ein Automatismus ist, dass Kyrie da einfach sagt, jo, klar, jetzt bin ich hier zwar irgendwie der größte Name, aber hier, Hayward, ne, wir machen das schön 50-50. Ich sehe ihn dafür nicht als den Typen dafür.
Also das glaube ich immer noch nicht, dass er das ernst meinte. Dafür ist Kyrie einfach zu ein smarter Guy. Das muss ich kurz nochmal zu Protokoll geben. Also dass er wirklich denkt, dass die Erde eine Scheibe ist. Naja, es wird sehr, sehr spannend zu sehen. Und natürlich, wenn wir beim direkten Vergleich sind, da kommt natürlich auch wieder das Thema auf, wenn du es so siehst, na, Isaiah Thomas hat es geschafft und hat es bewiesen, er alleine oder er als wirklich die absolute Nummer 1 eines Teams kann ein erfolgreiches Team sein. Das haben wir bei Kyrie bisher noch nicht gesehen. Aber natürlich hatte Kyrie auch noch nie, wenn wir jetzt gerade mal an die ersten Jahre in Cleveland denken, das war natürlich auch schon wirklich ein schimmeliges Team. Also ist jetzt auch ein bisschen unfair sozusagen, dass man da den Vergleich so sieht. Und mit Isaiah Thomas ist es ja allgemein auch spannend, weil die letzte Saison kam ja auch so ein kleines bisschen aus dem Nichts. Also wenn du bisher sagst, Isaiah Thomas war bisher der bessere Basketballer, wenn du jetzt die Stats aus den letzten 3 Jahren vergleichst, müsste man dann doch wieder ganz klar im Lager Kyrie sein, weil wirklich diese unfassbar historisch effiziente Saison, das muss man wirklich nochmal betonen. Also eine True Shooting Percentage von 62% bei fast 30 Punkten, das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe mal nachgeguckt, unter allen Spielern wirklich mit 28 Punkten hatte er so theoretisch die 12 meist effiziente Saison. Also die Saison, die er da geschafft hat, war effizienter als jede Saison von Michael Jordan. Also das ist wirklich unfassbar. Und deswegen ging es ja auch schon so weit, auch wenn viele jetzt wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Das, was Isaiah Thomas in der letzten Saison geleistet hat, war besser als alles, was, also jede Saison, die Allen Iverson gespielt hat. Meiner Meinung nach ganz klar. Also das muss man einfach so sagen. Bloß da ist natürlich auch die große Frage, kann Isaiah Thomas das reproduzieren? Also wird seine Rolle wirklich so groß sein und kommt er eventuell auch wieder zu 100% zurück? Weil seine Hüftverletzung, viele sagen oder natürlich behaupten alle, er wird wieder. Das sagen meistens alle. Also selten hört man Berichte, oha, das sieht so aus, als ob er nicht wieder zurückkommen sollte. Aber es muss natürlich auch so ein bisschen diesen Restzweifel geben. Ist Isaiah Thomas überhaupt der gleiche? Und kann der in der neuen Rolle wirklich wieder diesen überragenden Basketball spielen, den er auch einfach ein bisschen in dieser Hero-Rolle in Boston einfach hatte?
Also das Argument habe ich auf Twitter natürlich auch ins Gesicht bekommen, als so dieser Kyrie-Isaiah-Thomas-Vergleich aufging, so dieses typische Argument, jetzt hat er ein Career-Year, das wird er auch nicht nochmal spielen. Wird er auch nicht, muss er aber auch nicht. Der wird in Cleveland einfach eine völlig andere Rolle spielen. Natürlich wird er nicht wieder 30 plus Punkte mit so einer Effizienz auflegen. Da mache ich 150 Löckchen hinter. Heißt für mich aber nichts. Ist für mich kein Argument dagegen, dass dieser Move die Cavs, und darum ging es in der Diskussion, besser macht. Dass, wie du vorhin richtig gesagt hast, er ein viel, viel besserer Off-Ball-Spieler ist. Jemand, der da einfach hervorragend zu dem passt, was du suchst, wenn du mit LeBron einfach einen so unfassbar dominanten Menschen auf dem Court stehen hast. Andersrum mache ich mir für die Minuten, wo Isaiah Thomas mit X auf dem Platz steht ohne LeBron, viel, viel weniger Sorgen, als wenn das Kyrie plus X ist. Ich glaube, dass Isaiah da einen viel besseren Job machen wird, die Minuten, die LeBron runtergeht, zu kompensieren, wenn sie die Minuten denn so staggern, wie es im letzten Jahr war, und davon gehe ich mal aus. Der Fit ist einfach für mich eh schon besser, im 1-zu-1-Vergleich besser. Dazu bekommen die Cavs einfach einen Jay Crowder, der ein Two-Way-Player ist, nicht vielleicht so unfassbar elitär, wie er es vor 2 Jahren mal war, aber auch nicht halb so schlecht, wie er jetzt oft gemacht wird. Einfach jemand, der an beiden Enden des Courts auf dem Platz bleiben kann, der dir defensiv weiterhilft, der offensiv den Dreier trifft. Genau das, was den Cavs gefehlt hat. Jemand, der an beiden Enden weiterhilft. Vielleicht nicht auf dem Maße, dass er dein drittbester Spieler ist, aber der hilft dir. Der kann verschiedene Positionen, verschiedene Leute garden. Der kann vorne seinen Dreier treffen. Der tut dir hinten nicht weh. Also eben genau ein flexibler Two-Way-Player, den du auf dem Flügel gebraucht hast. Den kriegst du noch mit dazu. Über den Pick haben wir noch nicht wirklich gesprochen. Der kommt auch noch dazu. Also für mich ganz klar, für die Cavs ein absoluter Homerun. Die werden deutlich besser sein für mich als im letzten Jahr. Und das liegt jetzt nicht daran, dass Kyrie Irving irgendwie schlecht ist. Der Fit ist für mich einfach noch besser. Und ja, also die Cavs für mich absolut, du hast vorhin, glaube ich, 60 Wins gesagt, muss man ein bisschen schauen, wie sie die Regular Season angehen, aber werden für mich mit klarem Abstand das beste Team im Osten sein, und für mich gibt es auch außerhalb von Verletzungen kein Szenario, in dem die Celtics da mehr zu bestellen haben als im letzten Jahr.
Ja, also deswegen. Ich glaube auch, dass sie wirklich, wirklich da voll drauf gehen werden auf die Saison. Und das könnte auch ein entscheidender Punkt kommen. Also man hat ja auch, viele von euch werden mit Sicherheit schon den Rapid Reaction Podcast von Bill Simmons gehört haben, der als Boston Celtics Urfan natürlich da stark involviert ist. Und er macht das ja auch immer sehr schön, und das macht ihn ja auch aus. So dieses charmante, sportromantische, das er dann immer anfühlt. Kyrie, das ist ein Junge, der hat jetzt in den NBA Finals schon mehrfach gezeigt, dass er dann geil sein kann. Und das ist für Bill Simmons immer eins der Hauptkriterien, was einen guten Basketballer ausmacht. Das ist ja auch schön so, und ich will ja auch nicht sagen, dass das jetzt totaler Schwachsinn ist, aber man kann einfach nicht sich das immer so leicht machen. Also wirklich, Isaiah Thomas, was der für einen Charakter gezeigt hat, und selbst wenn er in den Playoffs sogar schlechter ist, ist Isaiah Thomas jemand, der dir mal ohne Probleme 5-6 Regular-Season-Spiele gewinnen kann, weil er einfach wieder durchdreht im vierten Viertel. Und das ist halt einfach die Sache, das könnte den Ausschlag geben, wie die NBA Finals im nächsten Jahr ausgehen. Was passiert denn, wenn die Cavs jetzt 64, 65 Wins holen, einfach den Top-Seed haben, einfach den besten Rekord in der kompletten Liga haben und auf einmal Homecourt gegen die Warriors haben, dann reden wir schon wieder von einer komplett anderen Dynamik, und das könnte letztendlich auch so ein bisschen entscheidend sein. Also einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt von Kyrie jetzt 2 sehr gute Playoff-Runs gesehen, und da darf man auch nicht vergessen, da hat auch nicht alles geglänzt. Also die Finals waren sehr schön, als sie den Titel gewonnen haben, sein Shot war sehr schön, aber wenn du mal in die kompletten Spiele reingehst, hat er auch nicht durch die Bank weg überragend gespielt in den Playoffs, und da jetzt einfach anzuführen, naja, Isaiah Thomas hat enttäuscht in der letzten Saison, und das kann man ja auch nicht sagen, weil da, wie gesagt, viele sportliche und auch persönliche Faktoren damit eingeflossen haben, das ist mir dann auch ein bisschen zu leicht.
Ja, da kann ich auch nicht, also das kann ich nicht ernst nehmen, das ist mir dann viel, viel, viel zu kurz gegriffen. Das sind natürlich so die Argumente, die dann kommen von Leuten, die das eher ein bisschen oberflächlich verfolgen, oder von einem Bill Simmons, der daraus auch mittlerweile einfach ein gutes und für mich immer noch unterhaltsames, sehr unterhaltsames, ich liebe den Kerl, Geschäft gemacht hat, das sehr, sehr oberflächlich zu machen. Ich liebe Bill Simmons, finde ich großartig.
Ich auch.
Würde den nicht zu den ernst, also der ist kein NBA-Journalist im klassischen Sinne, der ist ein Fan, der eine oberflächliche Sicht der Dinge hat, der nicht rational emotional ist, der sehr, sehr viel Schwachsinn von sich gibt, vor allem wenn er seine Trade Machine anwirft und irgendwie 75 komplett sinnlose Trade-Szenarien raushaut, aber alles unterhaltsam. Also da muss man natürlich auch mal ein bisschen den Kontext sehen. Der ist jetzt ja nur kein Zach Lowe, der das irgendwie analysiert und wirklich sportlich objektiv versucht zu beurteilen. Dieses Argument, Kyrie hat dies und das schon bewiesen, ja, das sind halt auch die gleichen Leute, die Kyrie Irving für besser als Stephen Curry halten. Da kann ich aber nichts mit anfangen. Also das, weil er einen unfassbaren Wurf getroffen hat, ja, den er immer noch häufiger nicht trifft, als er ihn trifft. Und wenn er ihn nicht trifft, dann sagen wir alle, Kyrie Irving ist nicht Clutch, ist ein Joker oder was. Das ist mir aber alles zu blöd. Also da komme ich nicht mit. Aber es wird sehr, sehr spannend. Du hast die Analogie richtig angesprochen, beziehungsweise das, ja, so ein bisschen das Oberthema. Gehen die Cavs wirklich auf den bestmöglichen Regular Season Record? Wir haben uns da schon vor Wochen und Monaten für ausgesprochen, dass das ein Weg sein muss, um diese Warriors potenziell zu schlagen oder wirklich zu gefährden, dass abseits vom rein sportlichen Matchup tatsächlich das Thema Homecourt einfach eins ist, was die Cavs für mich absolut attackieren müssen. Der Westen haben wir wieder besprochen, ist knüppelhart. Also die Warriors, so gut sie sind, werden da wahrscheinlich keine 65-Plus-Wins hinlegen, wobei, man weiß es nicht, aber es wird verdammt nicht leicht werden. Der Weg ist im Osten 100-mal leichter. Und für mich ist das etwas, was die Cavs mit Nachdruck versuchen sollten, einfach den bestmöglichen Regular Season Record über beide Conferences hinzulegen und dann zumindest mal irgendwie dieses kleine Momentum Homecourt zu haben. Wenn es denn dann überhaupt diese Finals gibt, ist jetzt natürlich sehr, sehr weit im Vorfeld, aber ich rechne damit, dass die Cavs da wirklich richtig ballern werden in der Regular Season.
Ja, also das denke ich wirklich auch. Und es gibt ja jetzt auch schon die Berichte, dass LeBron James, der in anderen Saisons auch gerne mal jetzt nochmal so ein bisschen locker gemacht hat, dass der jetzt schon wirklich wie ein absoluter, man sagt Maniac, Wortlaut, trainiert und sich wirklich völlig darauf vorbereitet und Bock hat durchzuladen. Also das kann ich auch jetzt schon sagen, mein MVP-Pick für die nächste Saison wird LeBron James sein. Das ist kein großes Geheimnis, aber naja, so viel dann auch später, wenn die Cavs dran sind. Kurz nochmal zu Bill Simmons. Ich habe das Gefühl, dass die Ersten schon wieder ihren Facebook-Kommentar machen wollen. Wir wollen uns hier keinenfalls über Bill Simmons erheben oder irgend sowas. Ich glaube, man konnte das gerade so ein kleines bisschen falsch verstehen. Auch wenn wir nur wirklich ein Schamhaar von dem erreichen, was Bill Simmons geleistet hat oder auch über Basketball letztendlich berichtet hat, dann wären wir natürlich sehr stolz drüber. Was du, glaube ich, meintest und was ich auch absolut so sehe, der gibt sich halt nicht mehr so viel Mühe. Also seit mehreren Jahren guckt er einfach nicht mehr so viel Basketballer, weil er viele andere Baustellen hat und deswegen ist er jetzt akut nicht mehr so sehr drin wie manche andere. Früher war das definitiv anders und wir sind beide der Meinung, dass Bill Simmons absolut großartig ist und völlig verdient der Podfather ist und auf diesem großen, großen Podest ist mit seiner eigenen Plattform, also wirklich völlig verdient.
Ja, selbstverständlich habe ich nichts hinzuzufügen, wollte ich auch nicht anders verstanden wissen. Er ist der Pod und Godfather und bleibt das auch bis in alle Ewigkeit. Also darum geht es ja um Gottes Willen nicht. Nur wenn man verfolgt, was er die letzten 2-3 Jahre macht, dann hat das halt mit irgendwie wirklichem Deep Dive NBA-Journalismus nichts mehr zu tun. Muss es auch nicht. Gibt 150 andere Leute, die das machen. Der ist wahnsinnig unterhaltsam, aber halt sehr, sehr oberflächlich und haut dementsprechend auch sehr, sehr viel Schwachsinn raus am lieben langen Tag. Aber alles irgendwie nicht hundertprozentig ernst gemeint und mit einem Unterhaltungsaspekt. Also ich finde das immer noch alles großartig, was der macht. So sollte das nicht verstanden werden.
Ja, und jetzt driften wir schon wieder ab, aber ich will dich einfach kurz fragen, weil es völlig in meinem Kopf ist und ich sonst durcheinander wäre. Also was ich wirklich aktuell total zum Kotzen finde im NBA-Journalismus und auch in dieser Twitter-Bewegung, ist halt auch, wir haben ihn eben angesprochen, es ging natürlich los mit Vosch, mit Adrian Wojnarowski, jetzt hat er seinen großen Konkurrenten aus dem eigenen Lager, seinen Zögling, Shams Charamia oder wie auch immer man ihn ausspricht. Wie stehst du zu dieser ganzen Geschichte? Weil ich finde es ehrlich gesagt total beschissen, dass es inzwischen wirklich nur noch darum geht, irgendwie schnell was rauszuhauen und der Erste zu sein, das hat für mich original keinen Wert. Also wirklich, ich lese lieber irgendwas 15 Minuten später und dann irgendwie schon mal ein paar Gedanken dazu oder am besten halt 6 Stunden später, wenn jemand wirklich die Chance hatte, Gedanken zu lassen, als jetzt einfach, dass jemand sagt, Erster.
Ja, also bin ich bei dir, mir gibt es auch nichts und mich interessiert auch nicht, wer der Erste war, der das irgendwie auf Twitter rausgehauen hat, auf den sich dann alle beziehen und retweeten und zitieren. Nur muss man einfach leider Gottes der Tatsache ins Auge sehen, dass es so ist, dass gerade Twitter einfach extrem dominant ist, was Sportberichterstattung, allgemein Newsberichterstattung angeht. Da geht's eben darum, der Schnellste zu sein und nicht unbedingt darum, der Beste oder der am besten Recherchierte oder was auch immer zu sein, sondern da geht's einfach darum, als Erster auf Tweet gedrückt zu haben, 5 Sekunden bevor alle anderen auf der Welt das machen. Ich sehe irgendwie ein, warum das so ist. Ich finde es jetzt nicht besonders sinnvoll, wenn man mal sich ein bisschen mit Adrian Wojnarowski beschäftigt und dem, was das für ihn bedeutet in seinem Leben und Arbeitsalltag. Das ist schon relativ krass. Also der ist zu Tag und Nacht immer an seinen 12 Handys, rennt aus Hochzeiten von seinen engsten Leuten raus, um schnell zu twittern, um der Erste zu sein und so weiter und so fort. Also der, ja, betreibt das Ganze natürlich auch irgendwie absolut ins Extrem. Soll er gerne machen. Mir ist es scheißegal, wer da der Erste ist. Und es interessiert mich nicht, ob das 3 Minuten länger dauert oder peng. Aber die Social-Media-Welt, insbesondere die Twitter-Welt, funktioniert halt so. Wird sich auch nicht mehr ändern. Jetzt geht's halt irgendwie darum, wer kann sich in den nächsten Jahren da als weiterhin die Nummer 1 positionieren. Bleibt er das auch jetzt bei ESPN? Oder kriegt er da vielleicht tatsächlich mal ein bisschen Feuer unterm Hintern? Mir ist das alles einigermaßen scheißegal. Also ich beachte das nicht wirklich, aber das ist halt einfach ein Riesenthema. Und nur wenn die Leute dann selber etwas retweeten und irgendwie dazu schreiben, Wash headed first, Wash bomb, dann ist das anscheinend irgendwie wertvoll. Ist dann wohl so.
Ja, ich find's schade. Also klar, es ist eine unfassbare Arbeit und ich bin vor allen Dingen froh, dass wir natürlich als deutsche Podcaster oder auch anstrebende deutsche NBA-Journalisten niemals in dieser Lage sein werden, das irgendwie machen zu müssen. Also das finde ich schon echt heftig, aber es ist natürlich schade und auch schade für uns, dass man einfach immer wieder merkt, man kriegt einfach mehr Reichweite und ein Beitrag wird irgendwie ja öfter gesehen und öfter geklickt, wenn man irgendwie jetzt ganz akut und schnell irgendein Meme innerhalb von einer Minute rausknallt, als wenn man sich jetzt irgendwie 2 Tage Zeit nimmt, einen schönen Artikel schreibt und den lesen dann irgendwie 50 Leute. Also das ist halt für uns persönlich auch immer ein bisschen schade. Von daher einfach nochmal kurz der Aufruf an unsere treuesten Fans, sobald ihr wirklich, oder Hörer, Fans für dann natürlich teilweise auch, aber vielleicht will ich jetzt allen das jetzt wirklich in den Mund legen. Aber dass wenn ihr merkt, wir haben uns irgendwie für irgendwas viel Mühe gegeben, wäre es natürlich sehr schön, wenn ihr dann dementsprechend uns ein kleines bisschen supportet, vielleicht irgendwie mal was teilt oder so, was viele Leute wirklich schon regelmäßig machen und wofür wir unglaublich dankbar sind. Aber das wäre schön, damit wir uns nicht irgendwie im Nachhinein ärgern müssen, ach, hätte ich doch lieber ein Meme gemacht.
Ja, also ist es, also ich glaube, im Nachhinein muss man vor sich selber auch einfach immer wieder sich selber klar machen, dass sich dann auch Qualität irgendwie langfristig perspektivisch durchsetzt. Und auch wenn das schwerfällt, weil du irgendwie ein total plakatives Bild, plakativen Satz, plakativen Tweet raushaust, einfach impulsiv, der irgendwie catchy ist, vielleicht überhaupt keinen Inhalt hat, nicht besonders sinnvoll ist, nicht besonders differenziert oder klug, der wird halt 5000 Mal geretweetet und wenn du irgendwas ernsthaft Sinnvolles schreibst, mit am besten noch mehr als 3 Sätzen, dann interessiert's halt keine Sau. Zumindest wirkt es oft so, weil so nun mal diese Social-Media-Algorithmen funktionieren. Ich glaube, man muss sich einfach da ein bisschen davon versuchen, frei zu machen und zu bremsen und einfach Qualität für sich irgendwie zu qualifizieren und sich selber zu sagen, dass das schon richtig ist, was man so macht und sich weiterhin Mühe zu geben. Trotzdem kann man nebenbei mal ein lustiges Meme raushauen, aber ich glaube auch, wenn das irgendwie zu krass in die andere Richtung abdriftet, dann tut man da auch keinem Gefallen. Wird sich hoffentlich nicht langfristig durchsetzen.
Ja, das ist so. So muss man immer das, die ganze Geschichte sehen. Man muss natürlich relevant bleiben, aber keine Sorge, wir bleiben uns treu, machen so weiter, wie uns auch, ja, wie es uns einfach auch zu dem Stand jetzt geführt hat. Das ist schon ziemlich erstaunlich für uns immer wieder und von daher machen wir einfach so weiter. Ja, dann gehen wir jetzt mal wieder kurz auf die NBA und was natürlich das nächste Thema ist, weil es einfach akuter ist. Über Kyrie kann man dann vielleicht danach auch nochmal sprechen, aber man muss natürlich drüber reden, Isaiah Thomas, so schön sein Vertrag ist, weil das ist ja auch noch der nächste Punkt bei den Cavs, wenn man diesen Deal bewerten will. Sie haben, glaube ich, über 20 Millionen an Luxury Tax gespart dadurch durch diesen Trade, weil Isaiah Thomas in der nächsten Saison halt immer noch diese lächerlichen 6 Millionen verdienen wird. Das muss man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Aber danach ist dann halt eben die Vertragsverhandlung und dich will ich natürlich gleich fragen. Aber ich werde erstmal vorlegen, wie du die Perspektive der Cavs akut siehst, weil trotz dieses Deals ist natürlich dieses Thema LeGon 2018 immer noch sehr akut und viele glauben auch immer noch dran. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, also ich will jetzt nicht sagen, ich bin fest davon überzeugt, dass LeBron bleiben wird, aber ich sehe diese aktuelle Situation und so wie die Cavs jetzt aufgestellt sind, auch mit diesem Brooklyn-Pick, den man ja potenziell auch wieder flippen kann, sehe ich das schon wirklich, also nicht unrealistisch. Also Stand jetzt würde ich eher davon ausgehen, dass LeBron James tatsächlich bleibt und mit diesen Mitteln jetzt wirklich sein Team doch einfach in Cleveland wieder um sich herum bauen kann. Also man redet ja auch jetzt schon drüber, dass Dwayne Wade ein Buyout-Kandidat sein könnte, dann auch wieder zumindest ein Teil des Banana Boats da ist, wenn Brooklyn jetzt irgendwie doch eine ganz schlechte Saison spielt und auch ESPN project sie, glaube ich, als 29. overall, also wenn das wirklich ein Top-3-Pick sein könnte, dann kannst du damit entweder für die Zukunft weiterbauen oder du hast einen großen Deal, aber ich sehe es persönlich auch nicht kommen und auch ein Isaiah Thomas, ich kann mir vorstellen, dass dem das neben LeBron James ganz schön gut gefallen könnte und dass wir da wirklich einen Kern haben in Cleveland, da sehe ich noch wirklich absolut 3-4 Jahre Prime, also da sehe ich aktuell einfach nicht viel Grund, warum LeBron gehen sollte.
Boah, ja, das ist natürlich irgendwie das überlagene Thema, das alles überlagene Thema, wenn man so will. Also erstmal zu den Nets nochmal einmal ganz kurz. Ich glaube auch, dass sie ein ordentliches Stück besser sein werden als im letzten Jahr. Die werden immer noch ein Scheiß-Team sein, also nicht, dass es falsch verstanden wird. Die werden katastrophal schlecht sein. Sie werden nur nicht mehr ganz so scheiße sein wie im letzten Jahr und vor allem nicht mehr ganz so konkurrenzlos scheiße sein, weil sie nach wie vor kein Incentive, keinen Grund, keinen Anlass zum Tanken haben. Ganz im Gegensatz zu Teams wie meinetwegen den Hawks, den Bulls und wer da nicht alles noch so unten rumschimmert. Wie gut der Pick dann ist, muss man mal schauen. Für mich nach wie vor ein Skandal, dass da keine Protection drauf ist. Das ist einfach dämlich. Die hätte man da mit Sicherheit irgendwie einbauen können. Unabhängig davon, wenn du mich fragst, LeBron nächstes Jahr da oder weg, ich weiß es nicht. Also was das Charmante an diesem Deal ist, ist jetzt natürlich, dass beide Welten irgendwie funktionieren. Sollte LeBron dann irgendwann signalisieren, ich bin weg, so wohin auch immer, keine Ahnung, Rockets, was weiß ich, Superteam, LA, hier und da, wohin auch immer es dann geht, aber wenn er signalisiert, ich bin weg, gut, dann kriegt Isaiah Thomas halt keinen neuen Vertrag, dann verschiffst du halt, ja, entweder, na gut, den Pick wirst du dann behalten, vielleicht noch einen Kevin Love und das, was du halt sonst noch so an Win-Now-Assets, wenn man so will, hast und baust halt neu auf, dann bist du dafür ganz gut aufgestellt auf einmal, immer noch nicht besonders toll, aber auf einmal nicht mehr so schlecht, wie du sonst gewesen wärst, du fällst nicht mehr völlig ins Bodenlose. Und wenn jetzt irgendwie LeBron wahnsinnig Gefallen daran findet, mit Isaiah und Co. zu spielen, Isaiah andersrum auch, und du irgendwie das Gefühl hast, das könnte passen, das könnte noch 2-3 Jahre unser bester Shot sein, zumindest den Osten weiter zu gewinnen, und LeBron irgendwie nicht aus was weiß ich was für privaten Gründen irgendwie den Drang verspürt, nochmal was anderes zu machen, woanders hinzugehen, warum nicht? Dann kann ich mir auch vorstellen, dass du Isaiah Thomas dann da einen fetten Vertrag hinlegst und einfach sagst, jetzt machen wir mal weiter hier und gucken, wie weit es uns trägt. Ich glaube immer noch eher nicht, dass LeBron bleibt, weil mir fehlt so ein bisschen das Argument, wenn er denn planen würde, Stand jetzt planen würde, es kann sich viel drehen in einem Jahr, aber wenn er Stand heute planen würde, einigermaßen sicher zu bleiben, warum signalisiert er es dann nicht irgendwann mal? Warum äußert er sich dazu überhaupt rein gar nicht und lässt die Cavs da völlig im Unklaren und zwingt sie dazu, wirklich komplett zweigleisig zu fahren? Es spricht für mich mehr dafür, dass er geht. Ich bin mit Sicherheit nicht irgendwie der Meinung, dass das 90% durch ist, so wie es viele andere sehen. Vielleicht fehlen mir uns auch da einfach die Inside-Infos, die man mal so unter vorgehaltener Hand bekommt. Wenn mich heute fragst, LeBron nächstes Jahr weg oder Cleveland, dann glaube ich, dass er weg ist. Aber ich wäre auch nicht schockiert, wenn er bleiben würde. Und die Cavs sind halt jetzt in der Position, dass du dann auf einmal auch in der Lage wärst, ihm da nach wie vor ein gutes Team hinzustellen.
Ja, ich sehe einfach, also wir wollen jetzt nicht so wirklich ausführlich jetzt wieder über LeBron reden, aber was ist denn die Alternative? Also es gibt natürlich viele Szenarien, sagen wir mal, er holt den Titel in der nächsten Saison, dann kann ich es mir fast sogar am ehesten vorstellen, dass er sagt, so, ich habe euch den zweiten Titel gegeben und jetzt will ich aus Legacy-Gründen oder weil ich halt auch einer der mächtigsten und reichsten Menschen der Welt werden will, gehe ich jetzt irgendwie nach LA, das ist für meine Brand einfach besser, das kann ich dann auch verstehen, aber wenn es irgendwie am Erfolg scheitern sollte, dann kann ja wie gesagt eigentlich nicht der Weg sein zu sagen, ich gehe in den Westen, weil klar, du kannst dann bei den Spurs sein und spielst dann vielleicht nochmal unter Pop, aber dann hast du sogar die Warriors auch noch in der eigenen Franchise und kommst eventuell noch nicht mal in die NBA Finals. Aber müssen wir mal gucken, und du hast auf jeden Fall völlig recht, dass die Cavs jetzt so besser aufgestellt sind, weil es gibt ja auch immer noch Option C, dass wenn LeBron gehen sollte, du einfach sagst, so, je nachdem wie Isaiah jetzt war, und das darf man auch nicht vergessen, der Junge, wie gut er auch immer sein wird, der wird definitiv alles geben und wird auch ganz, ganz schnell zum Publikumsliebling werden in Cleveland. Und dass du jetzt einfach sagst, komm, wir machen Isaiah jetzt zu unserem Franchise-Guy oder neben Kevin Love und wir haben die beiden Jungs und bauen das Team auf. Und dann hast du immer noch Love, einen Isaiah Thomas und einen Tristan Thompson und noch ein bisschen was drumherum. Und ganz ehrlich, das ist für mich jetzt auch kein super schlechtes Team. Wenn wir vom Osten reden, reden wir für mich da auf jeden Fall locker noch über ein Playoff-Team. Und von daher ist so ein bisschen das Kissen auf jeden Fall deutlich, deutlich bequemer geworden, was die Cavs jetzt eventuell in der Hinterhand haben.
Ja, definitiv. Und dann kannst du dir halt nächstes Jahr anschauen, hast du Bock, Isaiah Thomas irgendwie 5 Jahre, was weiß ich, 160 Millionen hinzulegen oder hast du keine Lust drauf? Hängt dann davon ab, was LeBron macht. Also du bist einfach wahnsinnig flexibel. Also für die Cavs habe ich ja vorhin schon mal gesagt, massiver Homerun hätte nicht besser laufen können. Also wenn du dir auf dem Reißbrett irgendwie den perfekten Trade dafür zusammenbauen könntest, dann hätte der ziemlich genau so ausgesehen. Du wirst fürs nächste Jahr sportlich besser, bist signifikant besser aufgestellt in naher und mittelfristiger Zukunft. Und ja, perfekt. Hast nichts abgeben müssen, was dir wirklich wehtut, sondern nur einen Spieler abgeben müssen, der ohnehin weg wollte, für den du sonst potenziell einfach echt erheblich weniger bekommen hättest. Also Shoutout an die Cavs. Da kannst du nur sagen, absolut alles richtig gemacht.
Shoutout an der Vögli, definitiv. Aber ich bin auch gespannt, wie es einfach in Cleveland einfach so während der Saison sein wird. Also rein Chemistry-mäßig, weil da habe ich ja auch wieder für einen kleinen Post gemacht, was ja auch eine sehr, sehr charmante Storyline ist. Isaiah Thomas und Kevin Love waren AAU-Teammates. Wirklich, Isaiah Thomas hat regelmäßig die Wochenenden im Hause Love verbracht. Also diejenigen, die beiden haben definitiv ein gutes Verhältnis, werden Chemistry haben. Und da freue ich mich auch schon drauf, weil wir vergessen Kevin Love immer wieder, wenn man so ein bisschen über die Cavs redet. Aber von dem erwarte ich mir wirklich eine große Saison. Also ich bin echt, diese Big Three wird massiv liefern. Also da können wir wirklich von 70 plus Punkten locker reden. Ich glaube, die werden richtig bomben zusammen und dass das auch gut laufen wird. Und das würde ja auch nicht schaden in Cleveland, dass es einfach weniger Reibungen gibt, dass Kevin Love vielleicht ein bisschen mehr noch im Teamgefüge mit drin ist, dass er vielleicht jetzt sogar zur zweiten Option richtig heranwächst und Isaiah eher so ein bisschen vielleicht sogar die kleinste Rolle von den großen drei annimmt. Also all das hört sich für mich ziemlich charmant an. Ich glaube einfach, dass das gut laufen könnte.
Viel wahrscheinlicher ist ja eigentlich, dass Isaiah Thomas Sixth Man of the Year wird und Derrick Rose der neue Starter auf der 1. Wie steht's
damit? Den darf man auch nicht vergessen. Also das ist wirklich einfach mal eine geile Point Guard Rotation. Also defensiv geht es nicht viel schlechter, aber es ist trotzdem irgendwie geil. Also ich freue mich auch auf die Rose. Also für mich, ich werde auf ihn wetten, was wirklich Sechster Mann des Jahres angeht. Also ich freue mich jetzt schon auf unsere ganzen Bold Predictions und eben war, ach ja, Bold Prediction, gutes Thema, weil das ist ja auch das Schöne. Nicht nur gibt es uns für die Offseason jetzt Zündstoff und auch für die kommende Saison, sondern eben auch für den ersten Spieltag. Und das ist ja auch die geilste Story. Wir haben direkt das Duell Kyrie gegen LeBron James, Kyrie gegen Isaiah Thomas, die Boston Celtics gegen die Cleveland Cavaliers. Erstes Saisonspiel wirklich für beide. Deine Bold Prediction, was passiert in diesem Spiel?
Also, ja, ist natürlich irgendwie eine super spannende Dramaturgie auf einmal. Wäre eh schon schön gewesen, irgendwie Rematch, Eastern Conference Finals. Jetzt hast du noch die Nebenstory dazu. Ich würde sagen, ich darf nicht wieder anfangen, einfach nur schwachsinnige Bold Predictions zu machen, aber ich gehe trotzdem damit. Kyrie Irving over 35 Shot Attempts. LeBron James 4 Blocks gegen Kyrie Irving, weil LeBron diesen Moment bekommen wird, dass er einfach sagen wird, scheiß drauf, verzieht euch alle weg, ich garde jetzt Kyrie die nächsten 10 Minuten und werde ihm mal zeigen, wer der Papa ist. Und Kyrie wird genau das Gegenteil machen, beziehungsweise nicht das Gegenteil, sondern genau das Gleiche auf der anderen Seite und wird einfach sagen, hold on, I got you, wird 49 Crossover machen und wird das Ding fliegen lassen aus allen Lagen und versuchen da 47 Punkte zu scoren. Also das ist zumindest meine Hoffnung. Ich glaube, und das ist jetzt meine ehrliche Prediction, dass es völlig underwhelming wird, dass da kurz ein bisschen Feuer drin sein wird und ansonsten wird das so ein besseres Freundschaftsspiel. Na, das wahrscheinlich nicht, aber ich glaube nicht, dass es ein unfassbar brisantes, heftiges Spiel wird, sondern eher so ein, gut, jetzt kommen wir mal wieder rein in das Ding und irgendwie ganz schön. Aber ich kann mir da schon viel vorstellen. Also ich bin mir sicher, dass LeBron diesen Moment kriegen wird, wo er Kyrie garden wird und ganz bewusst einfach sagen wird, ich mach das jetzt, und Kyrie andersrum wird sagen, ich zeig jetzt mal, was ihr da in Cleveland nicht mehr habt, andersrum wollte er weg. Also irgendwie, ich glaube, dass da gar nicht so ewig viel Brisanz am Ende drin sein wird.
Und Gordon Hayward wird mit 7 Punkten aus dem Spiel gehen und sich denken, oh Gott, ja, was zur Hölle habe ich gemacht? Ich könnte jetzt neben Ricky stehen und einen schönen Pass nach dem anderen bekommen. Nein, also ich denke auch eher, dass es so einen Mittelweg geben wird. Also ich glaube auch gar nicht, dass da jetzt so viel Feuer zwischen Kyrie und LeBron ist. Klar, es wird auf jeden Fall immer ein, zwei Pfeilspitzen geben und auch sicher auf dem Court ein paar schöne Momente. Aber LeBron hat sich ja jetzt schon bei Twitter sehr persönlich geäußert und Kyrie nochmal gelobt. Und das darf man ja auch nicht unterschätzen. LeBron ist einfach der Puppenspieler schlechthin. Also natürlich ist er auf einer persönlichen Ebene wahrscheinlich ein kleines bisschen verletzt, weil er natürlich als zweitgroßartigster Spieler aller Zeiten, vielleicht für manche sogar der großartigste, dass da natürlich jemand sagt, ich möchte nicht mehr neben dem stehen. Das ist für ihn natürlich irgendwie so eine Sache, die er nicht nachvollziehen kann, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er jetzt tatsächlich ehrlich enttäuscht ist und sich, glaube ich, sogar ziemlich auf die neue sportliche Situation freuen wird.
Mit Sicherheit. Für manche auch der drittgroßartigste, wollte ich nur noch mal kurz
für Bill Simmons unter anderem,
ein bisschen, ja. Ausgleich. Für Bill Simmons, ja. Also hinter MJ und Brian Scalabrine, dann irgendwann kommt er relativ schnell, würde ich behaupten. Nein, ist natürlich so ein bisschen, ich glaube auch nicht, dass es da wahnsinnig viel, viel böses Blut geben wird. Es ist einfach legitim, von Kyries Stelle zu sagen, ich möchte was anderes machen, so wie Kevin Durant, auch wenn es nicht hundertprozentig vergleichbar ist, das Recht hat zu sagen, ich möchte aus, was weiß ich, persönlichen, neuen Erfahrungsgründen mal was anderes machen und bestmöglicher sportlicher Erfolg, möchte Kyrie vielleicht aus anderen Gründen was anderes machen, aus dem Schatten raustreten, was auch immer, ist vollkommen legitim. Insofern glaube ich nicht, dass es da ewig viel böses Blut geben wird. Und tatsächlich, was ich nochmal loswerden muss, also es wird ein bisschen negativ jetzt, aber trotzdem, ich habe tatsächlich Menschen auf Twitter gesehen oder Videos von Menschen auf Twitter gesehen, die Isaiah Thomas Jerseys verbrannt haben.
Und was?
fickt euch, verpisst eure hässlichen Gesichter, geht raus aus dem Internet, geht in euren Keller, macht die Tür zu und setzt nie wieder einen Fuß vor die Tür, wenn es geht. Ohne Scheiß, wie kann man so dumm sein? Das war bei Kevin Durant schon wirklich die Bankrotterklärung für jeden Menschen, der sowas tut. Absolute charakterliche Bankrotterklärung, mache ich auch keine Ausnahmen. Wer das macht, ist ein Vollidiot, ein absoluter Vollidiot. Und wer es in diesem Fall jetzt macht, die Worte kann ich auf jeden Fall nicht hier im Podcast raushauen. Unfassbar, es ist wirklich, mir fehlen die Worte.
Boah, derjenige könnte auf jeden Fall mal einen Schwinger vertragen. Nee, das ist heftig. Also auf jeden Fall. Es geht ja wirklich ins andere Lager. Also selbst bei Kyrie, wenn es da jetzt losgeht, weil er halt selber das so ein kleines bisschen forciert hat, selbst da, also da gab es ja einen sehr, sehr schönen viralen kurzen Clip auf Twitter, dass jemand da das Kyrie Irving hingelegt hat, gefilmt hat und in dem Moment, als man dachte, okay, er verbrennt es jetzt, legte er dann einen Zettel hin, wo drauf stand, thank you for everything, Kyrie. Also so sollte man es bei beiden Situationen sehen, aber natürlich vor allem bei Isaiah, weil es gibt, glaube ich, gab in den letzten Jahren, glaube ich, kaum einen, der so viel Herzblut für seine Franchise da wirklich gelassen hat und der zu Recht so viel Liebe erfahren hat und natürlich auch mit dieser persönlichen Situation mit seiner Schwester und der ganzen Geschichte da jetzt so zu kommen, also da muss man ja eher wirklich ins andere Lager gehen, das wollen wir jetzt glaube ich auch nicht machen, aber da jetzt eher dann wirklich eher wieder diese Sportwelt so ein kleines bisschen anprangern, ja wie undankbar es dann doch letztendlich ist, dass dann so jemand, obwohl immer so viel
Oh Gott, Alter. Ich weiß, was du sagen willst. Und natürlich
André Loyola, unter anderem Weltmeister beim Beachvolleyball gerade. Nein, aber das wird von den Spielern gerade eingefordert. Und dann siehst du es halt so, dass natürlich die Vereine dann trotzdem einfach so trocken und so nüchtern sind zu sagen, okay, sorry, wir haben gerade einen besseren Deal. Wir wissen nicht, ob wir dir nächstes Jahr das Geld bezahlen sollen. Du bist weg, egal was in den letzten Jahren passiert ist. Also das ist halt dann eher schade.
Ja, richtig. Da darf man sich dann aber auch gerne nochmal dran erinnern, wenn man immer irgendwie mit erhobenem Zeigefinger auf irgendwelche Spieler zeigt, dass die irgendwie illoyal, unloyal, wie auch immer wären. Alter, es ist ein Business so. Auch wenn da viel, viel Herz und viel, ja, viel Gefühle, viele Emotionen mitschwingen. Am Ende des Tages ist es von beiden Seiten ein Business und jeder darf seine Entscheidung treffen, wie er möchte. Die Celtics sind Isaiah Thomas in der Form nichts schuldig, weil er da sein Herz auf der Zunge getragen hat und Unfassbares investiert und gemacht und geleistet hat. Das ist in Ordnung, das darf man machen, ihn dann zu traden. Genauso wie jeder Mensch auf dieser Welt, beziehungsweise die meisten und jeder NBA-Spieler das Recht der freien Berufswahl hat und den Verein verlassen darf, wenn er das möchte. Also diese Loyalitätskeule in beide Richtungen ist einfach Schwachsinn. Da muss man sich einfach mal ein bisschen von frei machen. Das zieht halt nicht.
Ja, das können wir, glaube ich, so stehen lassen. Und damit haben wir dieses sehr, sehr schöne und doch sehr ausführliche NBA-Segment. Bin ich erstmal froh, dass wir es doch geschafft haben, dass der Off-Topic-Anteil so, ja, vielleicht bei 25% liegt. Also, ja, ich, wie gesagt, den Disclaimer baue ich da gleich rein. Aber das haben wir doch ganz schön abarbeitet. Und ich bin froh, dass wir nochmal so ein sehr, sehr schönes, brisantes Thema hatten. Und vor allen Dingen bin ich echt dankbar. Also, danke an die General Manager, danke an Danny Ainge und den Namen des Cavs GM, den ich gerade nicht parat habe.
Kobe Altman.
Ja, sehr stabil von dir. Nee, dass der Deal jetzt tatsächlich jetzt kam, weil, das können wir jetzt wirklich feierlich und offiziell ankündigen. Die nächste Episode, wir werden nicht ankündigen, wann sie kommt. Wir wollen uns ja nicht selber ins Fleisch schneiden. Aber das wird dann tatsächlich unser erster Season Preview sein. Also das Team, was da dran kommt, wäre wahrscheinlich eh nicht betroffen gewesen vom Kyrie Irving Deal. Wobei, Phoenix Suns eventuell. Aber man muss halt drüber sprechen. Nein, also, oh Gott, jetzt haben wir Miguel Chadi schon wieder verloren. Wir können nicht. Nein. Also ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass die Suns nicht auf Platz 30 sein werden. Viel höher werden sie auch nicht sein, aber nein, also auf jeden Fall werden wir in der nächsten Episode feierlich mit unserem Season Preview 2017-2018 starten. Und alle, die in der letzten Saison auch dabei waren, im letzten Jahr dabei waren, wissen, glaube ich, dass das eine schöne Sache war, dass wir uns da vor allen Dingen sehr drauf freuen. Jetzt haben wir erstmal die Aufgabe, in den nächsten Tagen uns auf unseren kleinen Zettel und unseren kleinen dunklen Kammern uns einfach erstmal Gedanken zu machen, weil dann machen wir uns erstmal individuell wirklich eine Liste, wie wir das sehen, und dann müssen wir uns ja auch noch einigen. Das ist vor allen Dingen immer das Schwierigste, aber das kriegen wir schon ganz gut hin, oder?
Ja, irgendwie kriegen wir das schon hin. Und wir werden ja nicht wahrscheinlich eine Episode für Team Platz 30 machen, sondern da ein paar zusammenfassen, damit das nicht völlig trist
wird. Oh, dann kommen die Suns doch dran.
Kommen die Suns wahrscheinlich doch dran, ja. Und auch die Tributaries dürfen auf ihre Kosten kommen. Aber mehr wollen wir dann auch wirklich an dieser Stelle nicht spoilern. Ich werde mir meine kluge Liste in den nächsten Tagen mal zusammenbauen. Dann werden bei uns die internen Verhandlungen losgehen. Letztes Jahr haben wir es ganz gut gelöst. Ich bin gespannt, wie das dieses Jahr läuft. Also jeder muss da so ein bisschen dem anderen entgegenkommen an der einen oder anderen Stelle. Aber wenn man sich das Gesamtergebnis anguckt, haben wir das letztes Jahr ganz gut gemacht oder sehr, sehr gut gemacht. Schauen wir mal, ob wir das dieses Jahr wieder so vernünftig hinkriegen. Und ich freue mich massiv drauf. Also die haben nicht nur euch, das haben wir immer wieder gehört, sondern auch uns einfach massiv viel Spaß gemacht in der Vorbereitung während des Aufnehmens und auch im Nachgang, sich wirklich mal mit jedem Thema detailliert auseinanderzusetzen, auch wenn man vielleicht bei den Magic keinen Bock drauf hat, es gehört halt dazu.
Schön gesagt, und dann sind wir jetzt an dem Punkt, an dem ich mich bedanken möchte für die Aufmerksamkeit von allen unseren Hörern und vor allen Dingen Shoutout an alle die, die die 20 Minuten Off-Topic sich voll reingezogen haben. Trotz Disclaimer vorher, die dran geblieben sind. Das sind auf jeden Fall unsere Boys und oh Gott. Oh Gott, ich baue ganz stark ab. Also von daher natürlich auch weiterhin Shoutout und danke an dich für diese sehr, sehr stabile Leistung dieser Episode.
Kann ich nicht zurückgeben.
Mir blutet nach wie vor das Herz, dass wir nicht zusammensitzen können hier, aber wie gesagt, wir holen es zeitnah nach. Klär du erstmal wirklich deinen gröbsten Unikram. Ich habe auch noch, ach, was soll ich lügen? Ich habe nichts zu tun. Nein, Quatsch. Nein, Spaß. Ich habe auch was zu tun. Und dann sehen wir uns in aller Frische, hören wir uns in aller Frische bei der nächsten Episode wieder.
Falls jemand Ghostwriter ist, gerne PN an mich. Danke.